sein muss.
Wenn es sein muss, genau, drücke ich mal auf Aufnahme. Und herzlich willkommen, und ihr glaubt es kaum, zu einer neuen Ausgabe vom Zeitreisesofa.
Hallo! Gibt's ja gar nicht. Sven, 20, bist du's?
Ich
hab so von früher diese Stimme, kenne ich noch.
Ich hab das auch noch so dunkel in Erinnerung. Du bist doch der Sven Hesse. Da muss ich eine sehr lustige Geschichte erzählen. Was? Du kennst ja auch den Chris Blair, ne?
Früher bei Nintendo. Christopher Blair,
genau.
Ein sehr gut aussehender, unglaublich intelligenter Mensch.
Zu dem intelligenten Menschen kommen wir jetzt gleich, nämlich zu diesem Moment, wo wir uns... damals war, müsste es 2014 gewesen sein oder 2013, die Destination Star Trek, Star Trek Convention hier in Frankfurt. Und da habe ich mich akkreditieren lassen.
Damit du umsonst reinkommst und dich quasi reinschnorst.
Damit ich mich reinschnurren kann. Ja,
verstehe. Und so einer bist du also.
Ganz genau. Und da stehe ich da an dem Pressecounter und will meinen Ausweis abrufen. Und dann steht halt jemand hinter mir, guckt mich an. Sag mal, bist du nicht der Sven Hesse?
Sven Hesse? Ich glaube, es gibt wirklich einen Sven Hesse, aber...
Das kann natürlich sein. Aber auch in der Branche?
In der Branche nicht. Es gibt in der Branche noch einen anderen Hesse, der ist der Chefredakteur von einem Branchenmagazin, aber den kenne ich weiter nicht. Ich bin auch, glaube ich, nicht näher mit ihm verwandt.
Na, wer weiß. Naja, und ich drehe mich um. Jo und ich sind zwar gut befreundet, aber auch nicht so dicke miteinander, dass...
Was?
Was?
Wie jetzt? Wir sind nicht dicke miteinander. Achso, du meinst, dass wir so auch biologisch, nee, das
richtig,
nicht.
Und dann musste ich erstmal lachen. Und so haben der Chris Blair und ich uns kennengelernt. Und daraus ist eine auch sehr langwierige und gute Freundschaft entstanden.
Eine dicke Freundschaft.
Eine dicke Freundschaft, ja. Und er ist ja auf bei der Comic-Con ist er ja meine Bitch gewesen. Ja, und beim Virus-Magazin bzw. im Raptor-Verlag bin ich jetzt seine, wenn ich Artikel für ihn schreibe.
So gehört sich das. Aber sag mal, Sven, bevor du jetzt zu weit in die Nebensächlichkeiten einsteigst, sag doch mal, wann kommt nochmal der Podcast raus, den wir fürs Zeitreisesofa auf der letzten Gamescom aufgenommen haben?
Ich würde ihn einfach zur nächsten Gamescom veröffentlichen.
Also nie, weil die Gamescom findet ja nicht mehr statt.
Ja, aber dann machen wir doch, natürlich, die wird stattfinden. Die wird, und das weiß ich, sie wird irgendwie stattfinden.
Ja, das haben sie natürlich gesagt. Wenn nicht körperlich, dann virtuell.
Ja, genau. Ne? Und es ist auch so, ein anderes Highlight ist ja, dieses Jahr bin ich das erste Mal auf der E3.
Ach Mann, ich hatte mich auch schon drauf gefreut.
Nächstes Jahr. Und auch wenn viele sagen, nächstes Jahr wird die E3 nicht mehr stattfinden, ist mir egal. Und wenn ich in L.A. ein Zelt aufbaue und einfach E3 dran schreibe, ich werde nochmal auf das erste Mal auf eine E3, die, es ist so, Punkt. Naja.
Ich habe jetzt Bild von dir im Kopf, wie du mit so einem schwarzen Anzug so einen Sarg der E3 durch L.A. trägst.
Ja, das wäre jetzt im Juni besonders humorvoll, besonders weil L.A. ja neben New York, glaube ich, die betroffenste Region ist mit den meisten Todesfällen.
Ja, nicht unheimlich Jahr, nächstes Jahr. Momentan kann man ja gar nicht einreisen.
Nein, momentan darf man nicht einreisen. Ist vielleicht der Vorteil, weil für denjenigen, für den ich geflogen wäre, der arme Kerl, ich habe halt gesagt, ey, guck mal hier, so, das ist der günstigste Tarif hier, da kann ich sogar mit Premium Economy und komme echt gut hin und ein gutes Hotel, was du mir übrigens empfohlen hast.
Sehr gerne.
Das ist echt toller Tarif und so, ja, machen wir. Und ohne Scheiß, ich habe abgeschlossen, eine Woche später ging die Scheiße los und ich dachte, naja, das wird doch nicht und GDC abgesagt und ich so, und irgendwann mal schrieb er mich an, ja Sven, übrigens, ich habe gerade gehört, die E3 wird abgesagt und einen Tag später wurde sie dann abgesagt und ich so, und dann haben wir noch so einen Alternativplan gemacht, da habe ich gesagt, okay, hier, ich fliege trotzdem und dann besuche ich Studios und sowas, Entwicklerstudios. Bam, kommt Trump mit der Meldung, übrigens, keine Europäer mehr hier rein. Ne? Und da habe ich gedacht, naja gut, das ist ja erst im Juni, aber die ganzen Entwicklerstudios, die sagen halt gerade, also bis Juni, Juli machen wir überhaupt keine Termine mehr. Verständlich. Und naja, jetzt hoffe ich halt, diese Woche soll ja ein, ja, von der Regierung rauskommen, dass Fluggesellschaften, Reiseanbieter dir das jetzt nicht zurückzahlen müssen, sondern dir einfach bis zum 31.12.2021 einen Gutschein ausstellen. Und damit wäre ich ja auch einverstanden. Also ich gucke natürlich auch, dass ich das Geld zurückkriege.
Der verfällt bestimmt genau eine Woche vor der E3 2021.
Ich kann mir kaum vorstellen, also dass die E3 im Winter stattfinden würde.
Nein.
Deshalb bin ich ganz froh. Also bis zum 31.12.2021 würde dieser Gutschein gelten. Das wäre echt toll.
Ja, ich drücke der Messe auf jeden Fall die Daumen. Mir hat sie immer viel Freude bereitet. Und ich fände es schade, wenn es jetzt so einen sang- und klanglosen Abschied gibt. Ich meine, dass sie ein bisschen den Bach runterging die vergangenen Jahre, das hat man ja bemerkt. Und dass da sich immer mehr Publisher abgewandt haben. Aber dass sie jetzt gar nicht mehr stattfinden würde oder so stattfindet, dass man wirklich nicht mehr hin muss, weil es sinnlos ist, das wäre schade.
Ja. Ja, aber
ja.
Warum haben wir uns wieder zusammengefunden?
Naja, also ich denke mal, du willst irgendwas aufnehmen, um es dann nicht zu veröffentlichen.
Richtig, genau. Das ist
cool.
Der Grund. Ne?
Also wird das auch niemals jemand hören, was wir heute sagen? Arschlecken, ficken, bla bla. Wisst ihr? Also alles hier raushauen, ja. Explicit Lyrics.
Ja, muss ich jetzt kennzeichnen, wenn ich das nachher nicht veröffentlichen werde. Ja, der Sinn, ich hatte eine super kreative, geniale Idee, die vor mir auch noch niemand hatte.
Noch habe ich auch nie von gehört.
Noch nie, gar nicht von gehört. Ich hatte sie auch schon mal mit jemandem testweise vor über einem Jahr umgesetzt, aber es war halt nicht so spannend, weil derjenige halt auch aus der Zeit nicht kam und er kannte das Ding nicht und das war dann ein bisschen, naja, war halt einfach nicht so toll. Und dann irgendwann kam mir die Idee oder der Gedanke, es fiel mir ein, hey, du kommst ja aus dem Printbereich und das ist ja, und du bist ja auch alt und du warst ja schon vor
du redest 20. Von mir? Was?
Alt? Was?
Alter.
Erfahren.
Ja,
weise.
Experienced.
Ja. Und du hast vor über 20 Jahren in der
Game. Ich bin alt.
Ja, genau. Zur PC Action Ausgabe 1.99.
Ja.
Bist du einen neuen beruflichen Werdegang eingetreten?
Das stimmt. Ich habe Ende 98, die werden ja vorher produziert, die Hefte. Also die Ausgabe 1.99.
Die wird nicht im Januar produziert, obwohl sie im Dezember rauskommt.
Ja, das ist geil, ne? Nee, die wurde Ende November 98 produziert, ist im Dezember 98 rausgekommen und auf dem Titelbild steht 1,99, damit sie noch aktueller am Kiosk wirkt.
Ja.
Und dieses Rädchen haben damals dann auch noch die, ja, ich glaube, die GameStar ist da mal ganz hart vorgeprescht. Die hat dann wirklich die war so weit vorne, da kam halt die Februar-Ausgabe, glaube ich, auch schon im Dezember. Und da war es dann so, dass wir sogar irgendwann mit der PC Action gesagt haben, okay, wir überspringen jetzt eine Nummer, weil der Käufer am Kiosk, der checkt das nicht mehr. Ja, wenn da jetzt eine PC Action 1298 oder das war später, also ich sag mal 12/2004 liegt und eine 2/2005 von der GameStar, dann greifen natürlich alle zur GameStar, weil sie denken, der Kioskbesitzer hat das Heft nicht aus dem Regal geräumt.
Und irgendwann haben sich die Leute gefragt, haben sie irgendwie im Koma gelegen, weil 11/2003 ist doch erst in anderthalb Jahren.
Ja, also PC Games und GameStar, die haben sich da das Aktualitätsduell geliefert. Wir mussten da quasi immer so ein bisschen mitziehen. Na gut, aber wir hingen ja an der PC Games mit dran.
Also es ist natürlich jetzt klar, worum es geht. Der Jo und ich werden uns ein bisschen in alten Ausgaben rumwälzen und der Jo kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich kann ein bisschen über Erinnerungen plaudern. Aber fangen wir doch mal grundlegend an. Wie kam es denn überhaupt dazu, falls das noch keiner weiß, dass du überhaupt zur PC Action gekommen bist, beziehungsweise dass du überhaupt in die Games-Branche wolltest?
Echt jetzt? Okay. Mhm.
Es gibt ja bestimmt Leute, die das nicht wissen.
Bitte?
Es gibt bestimmt Leute, die das noch nicht wissen.
Gut, mein Name ist Joachim Hesse, ich bin alt. Und als ich noch nicht so alt war, habe ich gerne geschrieben und Computerspiele gespielt und dachte mir dann irgendwann, das sollte man verknüpfen. Als ich in der ASM so gelesen habe, habe ich festgestellt, das ist ein Job, den möchtest du gerne machen. Das verbindet das Gute mit dem Nützlichen. Es ist alles von beiden Welten. Und ja, habe dann so drauf hingearbeitet und ich mach's mal kurz. Ich hatte zwar vorher noch was anderes gemacht, aber dann irgendwann mich beworben bei Zeitschriften und bei der PC Action haben sie gesagt, alles klar, dich nehmen wir, du bist so gut und so billig. Nee. nee, das waren damals echt große Bewerberrunden. Also es waren auch harte Einstellungstests, weil es gab ja noch nicht so Internetberufe jetzt, wo man das einfach mal so hätte schnell machen
können. Wo man jeden nimmt, ne?
Ja, gut, wenn du kein Geld willst, kann ich, ich kann ja auch selbst eine Seite ins Netz stellen. Das ging ja damals alles noch nicht in dem Umfang. Und du hattest ja nur diese Printmagazine und das waren ganz gut bezahlte Jobs und auch nicht leicht zu kriegen. Gerade im Computerspielbereich gab es halt nicht eine Handvoll Magazine, wo du hättest halt was schreiben können. Und ja, kannst ja ausrechnen, wie viele Leute das dann insgesamt sind. Insofern, große Bewerberrunde. Ich habe die erste überstanden. Die haben auch so wirklich Einstellungstests damals gemacht. Da musste man mal schreiben und Fragen beantworten. Also nicht ohne, fand ich. Aber dadurch, dass ich vorher schon bei Infokrams neben dem Studium in der Marktforschung gejobbt habe, konnte ich halt viele Wissensfragen da auch beantworten. Dann hatte ich ja mein Spielewissen und das mit dem Schreiben hat auch irgendwie schon geklappt. Das wurde
dann
halt
kamst du in den Recall.
Kam in den Recall und wurde dann genommen und bin dann nach Nürnberg gezogen zum Compotec Verlag, wo ich dann für die PC Action 10 Jahre lang miesen Scheiß geschrieben habe. Und die 1,99, über die du heute sprechen willst, das war wirklich meine erste Ausgabe, für die ich was geschrieben habe.
Ja. Und ich muss ja leider, das weißt du ja, muss ich ja leider zugeben, dass die PC Action immer so ein bisschen an mir vorbeiging. Es hatte einfach zwei gute Gründe. Irgendwann war ich kein PC-Spieler mehr. Ich habe mich auf Konsolen eingeschossen.
Ach, du warst zuerst PC-Spieler und hast dann Konsole gemacht.
Ja, ja, ich war immer bei mir so eine Mischung. Also ich habe immer eine Konsole gehabt, meistens immer was Aktuelles, also 8-Bit, also 16-Bit Konsolen und hatte dann immer einen PC, mit dem ich auch gespielt habe. Und irgendwann, ich glaube, das war dann auch so Mitte der 2000er, da ging das dann davon weg. Also da habe ich dann einfach wirklich nur noch, ich glaube, seit der Xbox 360 waren eigentlich immer nur die Konsolen bei mir das Hauptthema. Und wenn PC noch so ein bisschen nebenbei, ne? Und dann muss ich, man glaubt es mir heute übrigens kaum, dass ich kam teilweise mit dem Humor einfach nicht so ganz klar. Das war mir.
Der war zu gut, oder?
Ich empfand ihn immer als manchmal etwas zu, ich will jetzt nicht sagen zu billig, aber es war irgendwie nicht so ganz meins. Und das glaubt man mir heute nicht. Das, wenn ich sage, so PC Action, nee, das war nicht so dein Humor.
Du meinst,
Humor.
Die Jahre, wo wir zusammen im Büro saßen, haben dich verändert?
Ich glaube schon, so ein bisschen.
Ja, obwohl wobei, jetzt, Sven, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Und klar, die Scherze hatten ja oft mehrere Ebenen und wenn man nur die oberflächliche gesehen hat. Ne? Aber egal, diese 1,99, über die wir jetzt gleich reden, da war das aber noch gar nicht
so.
Da war das Heft ja noch relativ trocken. Es war halt ein bisschen mehr auf Actionspiele fixiert, dem Namen geschuldet, weil in der PC Action, wenn da keine Quake drin wäre, ja, dann. Ja, das war aber immer schlimm, weil die haben damals, es war so, ich plaudere aus dem Nähkästchen.
Ja, bitte.
Es war so, dass Computec ja die PC Games rausgebracht hat und Amiga Games und sowas. Aber PC Games war ja das Flaggschiff von Computec. Ist es ja immer noch. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir kommen mit dem Verkaufen gar nicht nach, so reißen die uns das Heft aus den Händen. Ja, die haben ja teilweise im nicht ganz niedrigen sechsstelligen Bereich Hefte verkauft.
Das ist krass, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ne?
Ja, ja, also die PC Action zu Bestzeiten, zu Bestausgaben, die hat auch mal über 200.000 Hefte verkauft.
Boah, ey.
Mit einer Ausgabe. Und das ist halt schon krass. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn heute der Marktführer noch 30.000 Hefte am Kiosk verkauft, dann ist er der King. Und da wären wir damals mit eingestellt worden. Da hätte die Verlagsleitung gesagt, Leute, Stecker, das war's. Ja. Und damals gab es halt die PC Games und Computec hat gesagt, wir brauchen noch ein zweites Magazin, weil alle 4 Wochen ist zu wenig. Wir brauchen alle 2 Wochen ein Magazin, damit wir noch mehr Geld kriegen, ja, und den Informationsdurst befriedigen können. Und dann gab es früher ein Diskettenmagazin. Ich weiß nicht, sagt dir sowas noch was? Wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich.
Ne? Also quasi keine, wurden die Spiele nicht veröffentlicht im Handel, sondern am Kiosk über so ein Diskettenmagazin, das so ein bisschen wie eine Zeitschrift aufgemacht war, damit man es da an den Kiosk schummeln konnte. Ja. Da sind ja dann später auch die Cover-Discs raus entstanden. Aber du hast dann quasi so ein recht teures Diskettenmagazin gehabt und das eine hieß PC Action. Ja. Mhm. Und dann hat Computec schlau wie sie waren gesagt, oh, PC Action, das ist ja gar nicht so dumm. Da können wir ja sogar Geld sparen, weil wir uns die Marke schon gesichert haben und nicht mehr anmelden müssen. Wir nennen unser neues PC-Spielemagazin einfach PC Action. So ein halbes Jahr später wahrscheinlich hat man dann festgestellt, ja, also PC Games ist ein geiler Name, weil da erwartet jeder PC Games. Wenn man zu PC Action greift, erwartet man eigentlich Actionspiele. Und es kommen aber nicht immer so viele Actionspiele raus. Und
deshalb ist das Hauptthema auf 1,99 auch SimCity 3000. Mein Gott, ging's
ja,
da.
Wir haben ja, es war ja ein ganz normales Magazin. Weiß, ja. Aber Schwerpunkt haben wir natürlich dadurch trotzdem ein bisschen auf Action gelegt, weil wir hatten ja auch die Action-Experten, die in den Clans oben mitgespielt haben. Wir selbst hatten von den ganzen Ego-Shootern, ich sag jetzt auch mal, deutlich mehr Plan als andere. Wir hatten aber auch die Strategie-Experten, also der Alex Geltenpo zum Beispiel, den macht ja, also hat damals keiner was vorgemacht, was ein neues Echtzeitstrategiespiel oder sonst was anging. Da haben die Entwickler angerufen, haben sich Tipps von ihm geholt, weißt du? Also das war, also vom Wissen her war das Magazin immer sehr weit vorne dabei.
Alexander Geldenpot, 25, Strategie-Rollenspiele, macht nichts lieber als die völlig in andere Welten entrückenden Kollegen beim Spielen von Dark Project ordentlich zu erschrecken.
Ja, du zitierst gerade aus dem Auftakt quasi unserem Editorial. Richtig, genau. Ja.
Ja. Und da bin ich, das ist die erste große Enttäuschung für mich.
Ja.
Kein Joachim Hesse.
Ja. Das war, weil ich damals in der letzten Produktionswoche des Heftes dazu kam, also du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass 2 Wochen im Monat ganz konkret hart an so einer Ausgabe gearbeitet wurde und die letzte Woche war der größte Stress, weil da die Seiten zur Druckerei müssen. Die wurde damals auch noch in Nürnberg gedruckt, später in Polen und jeder hatte gar keine Zeit und der Anspruch war, dass man auch alles möglichst gut macht. Und deswegen wurden auch die ganzen Fotos, die vorne drin waren, von einem echten Fotograf in seinem Studio gemacht. Und du kannst ja, die wurden auch im Vorfeld produziert, da muss man immer Wechselklamotten mitnehmen. Du kannst dir halt vorstellen, wenn du in der letzten Produktionswoche erst dazukommst, da wird nicht das Foto erst gemacht, das wurde schon irgendwie Wochen vorher gemacht. Das heißt, ich konnte mit dem Bild nicht mehr ins Heft. Und deswegen hat der Christian Müller, der damalige Chefredakteur, entschieden, ja, jo, du kannst zwar mitarbeiten, aber wir zeigen dich erst in der nächsten Ausgabe. Und den Test, den du schreibst, den schreibst du unter anderem Namen, damit keiner verwirrt wird von den Lesern. Ich so, oh, deswegen, oh. Wir werden dann nachher hinkommen. In der Ausgabe ist schon mein erster Test quasi drin, aber mit einem anderen Gesicht.
Die wollten einfach nicht sagen, boah, der ist so hässlich, dass, ja, das
wird der Nachname schon sagt, ne? Ja. Nee, und ich musste ja auch noch eingearbeitet werden. Ich war noch nicht an die ganzen Redaktionssysteme angepasst. Ich habe dann am Anfang zum Beispiel in der Ausgabe testete Herr Frenkel Trakan, da habe ich Screenshots mit ihm zusammen da gemacht und ja, mir quasi vieles abgeguckt. Es gab ein Lektorat, wo dann die Texte besprochen wurden. Also am Anfang musste erstmal viel lernen, um dann später auch selbst anderen Leuten was beibringen zu können.
Ja, ja, das ist so krass, dann irgendwie 13 Jahre später, so wo ich dann so bei Spieletipps, ja, stell dich mal vor die Wand, klick und ja, wir bearbeiten eben schnell das Bild. Und
du das klingt jetzt wie Kommando Libya. Stell dich mal vor die Wand. That are Gaddafi's children. Nee, was war vor dieser Wand, Sven?
Ja, nein, da wurde ein Foto gemacht und dann wurde das eben schnell hochgeladen.
Ach so, es war auch keine französische Wand, wo nur so ein Loch drin war und du irgendwas durchstecken musstest. Das war eine Fotowand, ja. Okay.
Willkommen bei meinem Bewerbungsgespräch von Spieletipps. So, dann Sie wissen, was das für ein Loch ist, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. So, ne.
Französische Wand habe ich erst bei PC Action kennengelernt. Nicht jetzt, wie du denkst, da war keine aufgebaut, sondern irgendwann war unser neuer Textchef. Der zweite
Recall.
Ja, irgendwann war unser neuer Textchef. Der kam nämlich, wie formuliere ich es jetzt? Der war früher der stellvertretende Chefredakteur der Praline.
Oh.
Und hatte deswegen Expertenwissen, das mir gefehlt hat. Und da hat er uns auch so über Sachen wie französische Wand aufgeklärt. Ja, ich war ja jung und unschuldig und keine Ahnung. Also das war schon ein bisschen seltsam. Ja. Aber der hat auch so Fotos mit Lemmy gehabt und so. Das war ein cooler Typ. Der arbeitet heute übrigens für die Computerbild-Spiele.
Ach, cool.
Ja, geiler Typ. Willi, wenn du das hier irgendwie durch Zufall hören solltest, I love you. Der Willi, der ist nämlich so ein richtiger Hamburger, ne? So ein Hamburger Jung. Ganz geiler Typ.
Und dann nach Nürnberg. Aber jetzt ist er wieder in Hamburg, denke ich mal, wegen Computer.
Jetzt ist er wieder in Hamburg, schon seit Jahren. Fühlt sich da, glaube ich, wohl.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal an zu blättern. Übrigens, das könnt ihr auch. Also im Link haben wir die Datei verlinkt. ansonsten kultmags.com, also kultmags.com. Dort findet ihr sehr hochwertig eingescannte Magazine, darunter auch die PC Action. Also die ist wirklich, die sind nochmal digital nachbearbeitet worden. Das sieht also wirklich 1A aus. Kann man super lesen.
Wobei das Original natürlich immer noch ein bisschen besser aufgelöst ist und so.
Natürlich,
ne? Also die Bilder sehen schon im Heft einen Ticken anders aus als jetzt
online. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Also ich weiß ja, was das für eine Arbeit ist, was einzuscannen, nachträglich zu bearbeiten. Das habe ich ja mal für eine Anleitung gemacht, die irgendwie 200 Seiten stark war.
Oh Gott.
Ja, für Wings Remastered Edition. Da musste ich das auch mal, die Texte rausziehen, die Bilder digitalisieren und dann alles nochmal. Das war eine lange Arbeit.
Was ein bisschen schade ist, wenn ich hier in dieses PDF reinschaue, dass die ganzen Werbungen nicht dabei sind.
Ich dachte so, boah, geil, ey, die haben ja überhaupt keine Werbung. Und krass, wie haben die das gemacht? Und dann sehe ich irgendwann, ja, ich vermute mal, dass es halt einfach, wie gesagt, ich weiß, was das für ein Riesenaufwand ist, sowas zu digitalisieren.
Guck mal, die Hefte haben damals 264 Seiten gehabt.
Richtig.
Also das war, oder 262, also Monster viel, ja.
Ja, also da kann ich das
echt. Oh, Sven!
Okay.
Weißt du, was ich gerade auf der letzten Seite gesehen habe?
Nein.
Das alternative Cover.
Oh.
Sehr, sau gut. Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Weil wir haben, ich war ein bisschen traurig, weil ich bin ja hier gerade in Berlin gefangen und ich habe meine ganzen alten Ausgaben bei meiner Mutter gelagert. Ja.
Stimmt, ich sehe es.
Und da haben wir über die 1,99 hier im Vorgespräch kurz geredet und ich meinte zu Sven, ja, das war zwar die letzte mit dem grünen Cover mit irgendwelchen Spiele-Artworks, aber es gab schon eine kleine Testauflage, wo wir zum ersten Mal dieses Covergirl eingeführt haben. Also, das klingt jetzt falsch. Also, wo zum ersten Mal eine Frau auf dem Cover war.
Wo wir wieder zu einer französischen Wand sind.
Ja, ein Model. Da gab es aber wirklich nur ein paar Hefte, die an ausgewählte Kioske in, also so ein Testgebiet geliefert wurden. Und ich habe das, habe eins zu Hause, aber ich komme da gerade nicht ran und im Netz ist dazu nichts zu finden. Und jetzt habe ich es gefunden, da können wir dann ja gleich nochmal drauf eingehen.
Sehr schön, sehr schön. Dann ist ja das. Dann scroll ich mal wieder zurück und genau, geh mal so ein bisschen durch. Also gut, du hast ja natürlich Inhaltsangabe.
Du musst mit dem Cover anfangen.
Fangen wir mit dem Cover an. Ja, gut, SimCity 3000, das Actionspiel.
Naja, du musst es halt jeden Monat gucken, was ist gerade das Thema, was A heiß ist und B, was die anderen noch nicht komplett ausgeschlachtet haben. Ja, weil ich habe ja gerade gesagt, wir sind im Versatz, im 2-Wochen-Versatz zur PC Games und der GameStar, ja, die kam ungefähr gleich raus, erschienen. Und dann hast du natürlich den Vor- und Nachteil gehabt, dass entweder die zwei Magazine dir schon deine ganzen geilen Themen weggenommen haben,
ja,
und du irgendeinen Quatsch nur noch zur Verfügung hattest. Oder den Vorteil, dass das geilste Spiel erst kurz nach Redaktionsschluss von den anderen rauskam und du es dann für dich,
ja,
dir abgreifen konntest. Naja, also ich weiß nicht mehr, was SimCity damals, warum, aber es ist ja ein geiles Spiel.
Ja, und ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, Thief hatten die anderen schon auf dem Cover, also Dark Project.
Ja.
Ansonsten wäre das nämlich vom Thema mehr unser Spiel gewesen.
Und dann haben wir noch Baldur's Gate.
Ja.
Also das geil, hat einiges. Krass, also ein Spiel, das heute noch eine Relevanz hat.
Und hier in so ein Pin-Up-Poster von Lara Croft. Das war riesig. Das gab es auch, glaube ich, als Abo-Prämie. Ja.
Doppel A1-Poster.
Ja, wegen den, wegen doppelt, verstehst du?
Ja, ja.
Nicht D doppelt, sondern A1.
Ja. Spieletipps, damals noch mit einem P geschrieben.
Ja, das gab erst nach der Rechtschreibreform, wurde es geändert. Ich habe ja auch, also damals war auch spieletipps.de mit einem P.
Ja, ja. Da habe ich damals noch, irgendwo habe ich mal die alten Logos gesehen oder so, wie es geschrieben wurde. Ja. Ja gut, da haben wir getestet, da Rogue Squadron Heretic 2 enthüllt alles über Voodoo 3. Eine Grafikkarte.
Ja. Es war auch ein großer Hardware-Teil im Heft.
Ja, ja, genau.
Der von der Hardware-Abteilung geschrieben wurde. Es gab eine eigene Hardware-Abteilung, um die musste sich die Spieleredaktion nicht kümmern. Und aus der ist dann später die PC Games Hardware, das Magazin, entstanden.
Okay.
Aber damals waren es, glaube ich, nur zwei Leute. Der Thilo Bayer und wahrscheinlich der Bernd Holtmann oder sowas. Ja.
Ah, interessant.
Aber müsste ich jetzt ins Impressum gucken. Das war, da werfe ich bestimmt auch zeitlich manchmal jetzt was durcheinander. Ja,
ja, das war ja auch damals ein sehr, sehr komplexes. Also es ist natürlich heute noch ein komplexes Thema. Es war auch übrigens mit einer der Gründe, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, mich da so mit zu beschäftigen. Aber es war ja wirklich krass, was du ja damals mit den PCs alles so gemacht hast. Ne? Also, ne? So, Besinnliches. Und es ist halt einfach schade. Ne? Ja, gut, aber wie gesagt, ist ja verständlich. Du bist da nicht dabei. Du wirst auch nicht angehört. Wie es so an Weihnachten ist, wie man sich das für eine besinnliche Ausgabe vorstellt, prügeln die da alle auf sich ein.
Mhm.
Ne? Und
Die haben mich nicht mal ins Impressum geschrieben.
Doch, im Impressum habe ich
dich. Ach nee, jetzt war ich bei Freie Mitarbeiter spielte. Hier, nee, Redaktion, Herbert Eichinger, Harald Frenkel, Joachim Hesse, Christian Sauerteig. Ja. Doch, im Impressum stand ich schon drin.
Ja, da warst du schon. super. Da warst du schon dabei, ne? Aber das habe ich schon gesagt, das fand ich ja ein bisschen. Du sagtest ja auch, der Christian Sauerteig, der war irgendwie einen Monat vor dir da. Mhm. Ne? Und du kamst dazu und das. Ich kannte das aus der Powerplay. Wenn es da einen neuen Redakteur gab, dann wurde der schon vorgestellt. So nach dem Motto, hallo, das ist der und der und der schreibt jetzt mit. Und das fand ich ein bisschen schade, das gab es so bei euch nicht. Ne? Du bist halt einfach da in der nächsten Ausgabe. Ne?
Ja, wahrscheinlich war das so, weil ich ja da schon für die Ausgabe gearbeitet habe und für die Redaktion intern, ja. Die hatten sich schon dran gewöhnt, dass da jetzt so ein 2-Meter-Typ einfach in der Mitte von dem Großraumbüro hockt, ja, und dann wurde ich nicht mehr speziell vorgestellt. Aber hier steht ja auch, ich sehe im Auftakt, ich werde zumindest schon erwähnt, ja. Bei dem vorletzten, da sagt Christian Müller, also das war immer so ein fiktives Gespräch,
ja.
Christian M. rümpft die Nase und betastet seine blauen Flecken. Oh weia, wenn unser neuer Kollege Joachim im nächsten Monat hier auch noch mitmischt, die Szenen mag ich mir gar nicht vorstellen.
Stimmt, vermutlich weil du 2 Meter groß warst.
Ja, siehst du mal. Weil der Auftakt, das kann ich auch verraten, das waren immer so die Seiten, die mit als allerletztes für eine Ausgabe geschrieben wurden.
Aha.
Also es funktioniert eigentlich andersrum, als man sich's denkt. Also das Heft wird quasi von hinten nach vorne gedruckt. Deswegen hast du die News und so weiter auch meistens recht weit vorne im Heft, weil du da aktueller sein kannst als hinten.
Sicher. Das ist ja gut. Das ist ja bei Filmen zum Beispiel auch oft so. Da wird ja durcheinander gedreht und sonst irgendwas. Und das macht natürlich.
Naja, Pornofilme ist schon ein Take meistens.
Außer er hat mehrere Szenen, ne? Und am Ende wird geheiratet.
Ja, den Klempner.
Nein, also ne, es macht natürlich Sinn, dann das oder wie man es anderen das Editorial so zu schreiben, dass das wirklich mit als letztes kommt, weil man da vielleicht auch noch das eine oder andere aktuelle, wie zum Beispiel den neuen Kollegen Joachim. Das ist übrigens so eine Sache, mit der kam ich ja auch von früher nie klar, dass ja gerade solche Gamer-Magazine, die sich ja auch an eine bestimmte Zielgruppe richteten, ja meistens hauptsächlich jüngere Leute, dass man da gesiezt wurde. Also das ist ja immer, da habe ich ja immer ein Problem mit gehabt.
Naja, ein bisschen professionelle Distanz schadet nicht. Ja. Also gerade beim PC-Magazin, die PC-Magazine waren schon noch ein Ticken ernsthafter am Anfang auf jeden Fall als die Konsolensachen. Ja. Und dass jetzt da nur junge Leute angesprochen wurden, stimmt ja nicht. Also das Heft haben immer Leute von 14 bis 60 gelesen. Also das, du hast halt alle abdecken müssen. Und ja, wie gesagt, wenn du aus so einem journalistischen Bereich kommst, ja. Da war sie gang und gäbe und du oder ihr euch, wir haben ja später auch umgestellt, ihr euch, ja. Ne? War damals noch ein bisschen verpönt.
Ja.
Aber wir hatten ja dann später auch, als wir weg von diesem PC-Games-Image hin zu dem, was wir auch dann vorher schon nach und nach ins Heft gebracht haben, dem knackigen, harten Holzhammer-Humor gegangen sind, da haben wir dann auch umgestellt auf ihr euch.
Ja, das ist,
war mir persönlich auch ganz lieb.
Schön.
Weißt du, aber es war damals schon immer so lustig, weil es ist lustiger, wenn du sie Arschloch schreibst, als du Arschloch.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, stimmt, dann hast du also doch eine minimale, Mini-Vorstellung, obwohl du so groß bist. Seite 6.
Ja? Du musst die Namen noch kurz erwähnen. Die Redaktion, Harald Frenkel, 28, Alexander Keltenpot, 25, oh wie süß, Christian Müller, 31, Mann, der ist deutlich jünger als ich heute, krass. Christian Sauerteig, 18, ja,
10?
Ja, das war auch knifflig, weil wir hatten ja viele Spiele ab 18 und zum Glück war der dann 18, weil ansonsten hättest du denen das gar nicht geben können. Herbert Eichinger, 36, Herbert war damals der Älteste bei uns und ich weiß auch noch, als er 40 wurde, habe ich gedacht, sau cool.
Achso.
Nee, ich habe mir gedacht, ich find's geil, dass man auch mit 40 noch cool sein kann. Herbert war nämlich immer sau cool, ist es auch heute noch Und der hat sich auch immer verabschiedet, wenn er nach Hause gegangen ist, mit einem freundlichen Arschlecken. Ja, hat er in den Raum gerufen und ist dann nach Hause gegangen. Ja. Und ganz geiler Typ, der Herbert. Der wohnt immer noch in Nürnberg, ist inzwischen freiberuflich. Ich krieg ab und zu so ein bisschen auf Facebook noch was von ihm mit. Und schön. Der letzte im Bunde war Christian Bigge, auch ein total lieber Mensch. Der wohnt in der Nähe von Berlin. Der ist ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Chefredakteur von der Online-Ausgabe vom Tagesspiegel.
Ja. Oh.
Und der Christian Müller ist inzwischen der CEO, der Geschäftsführer von Computec.
Also, wow, das sind ja mal Karrieren.
Durchaus, wir waren immer ein sehr, sehr cooles Team. Immer Leute gewesen, die von ihrem Bereich Ahnung hatten. Bin ich sehr dankbar für, dass ich mit den Leuten damals zusammenarbeiten konnte und lernen konnte. Ist klasse. Ich finde es immer so schade, dass mal heute habe ich den Eindruck, dass wenn du da neu anfängst und in der Redaktion und noch nicht so viel Plan hast, dass dir auch keiner mehr hilft. Also die werfen dich ins kalte Wasser, die zahlen dir kein Geld mehr und sagen hier, schrubb den Kram weg, ist es egal, wie es wird. Hauptsache, wir haben Inhalte. Und damals wurde halt wirklich gearbeitet an so Texten. Du hast ja mit den Kollegen drüber geredet, mit dem Textchef. Vielleicht hat der Chefredakteur noch Anmerkungen gehabt. Du hast Sachen beigebracht und erklärt bekommen, vor allen Dingen erklärt. Ist schön, dass damals die Zeit auch dafür da war. Heute ist auch für sowas oft nicht mehr die Zeit.
Ich denke mal, dass ich so ein bisschen diesen Umschwung mitbekommen habe. Also das war natürlich bei Spieletipps schon ein bisschen anders. Also, hey, mein Gott, mein Bewerbungsgespräch war auf dem Spieletipps-Sommerfest in einer dunklen Ecke bei 3 White Russians. Also, etwas anders als dein Bewerbungsgespräch bei der PC Action.
Es war eine andere Zeit. Irgendwie das Ende der goldenen Ära habe ich dann noch mitgekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und bei Spieletipps hatte ich auch noch so, das lag aber auch, glaube ich, einfach mit an dir, dass du geguckt hast, dass die Qualität so hoch wie möglich gehalten, also ne, mit dem betriebenen Aufwand.
Ne? Ja, oh, danke. Lieb, dass du es sagst. Also ich habe immer versucht, auch, wir hatten ja viele freie Mitarbeiter dann auch und eine Handvoll feste Mitarbeiter. Ich habe halt versucht dann, dass auch die freien Mitarbeiter irgendwie zum Beispiel noch was mitnehmen können, was sie lernen, wenn sie schon mies bezahlt werden für ihre Arbeit, dass sie zumindest daraus Erfahrungen ziehen können, die sie auch für andere Jobs später gebrauchen können.
Ja, wir hatten ja so ein internes System, wo ja ab und zu mal, wo ja auch so ein bisschen so Hilfen, Anleitungen waren, ein paar Guides und sowas und auch, auch fürs Schreiben Tipps waren. Und da, die hattest du auch mal regelmäßig aktualisiert. Und das war schon gut, aber man merkt halt irgendwann, okay, ne, und wenn ich halt jetzt, es gibt noch einige wirklich so Online-Magazine, wo man sagt, okay, die versuchen noch so die Qualität, aber oft ist es einfach katastrophal, also von Artikeln her, von Postings möchte ich gar nicht mehr reden.
Ja,
also
Postings klar, sind ja harter Clickbait meistens.
Das ist ganz übel geworden, also da tut es mir teilweise in der Seele weh. Klar, natürlich haben wir damals auch nicht, wir haben natürlich auch geguckt, dass wir eine Zielgruppe erreichen und dass die auf die Seite gehen und aber trotzdem hat man sich da noch einfach Mühe gegeben. Und
weißt du, Sven, da können ja die Leute, die da jetzt als Volontäre im besten Fall oder als freie Mitarbeiter was schreiben, die neu anfangen quasi in der Branche. Ja? Die können ja nichts dafür, wenn das nicht so gut ist, weil die kriegen es nicht erklärt. Und wenn du nichts erklärt bekommst, also dann geht's auch nicht. Ja, also da fühlt sich keiner zuständig zu erklären, warum es für den Text nicht so toll ist, wenn du deine Sätze jetzt immer in Passiv schreibst oder dauernd substantivierte Verben verwendest oder dich in Anglizismen ergießt. Das haben wir damals alles erklärt bekommen.
Ja. Das fand ich immer damals richtig toll mit dir, die Anglizismus-Diskussion.
Ja, ich fand es immer richtig toll, wenn ich dann gefragt habe, okay, nehmen wir doch mal deinen Anglizismus, erklär doch mal, was das Wort bedeutet. Und dann stand derjenige oft da und hat dir was völlig anderes erklärt, was er hingeschrieben hat. Und dann habe ich dann gesagt, okay, aber eigentlich heißt es nämlich das. Und was du erklärt hast, ist es gar nicht. Warum schreibst du es denn nicht anders hin?
Ja, ich habe dann irgendwann, habe ich aber auch festgehabt, das ist ja so eine Sache, so eine Lernkurve, die du machst. Und ich bin ja heute auch so ein, ich finde, Anglizismen gehören schon teilweise mit dazu, weil sie sich das auch sprachlich mit in die Entwicklung, also es kommen neue Wörter immer dazu, ne? Aber ich finde es halt teilweise, wir hatten doch letztens, gecancelt war das doch, ne? War das nicht gecancelt?
Das war, glaube ich, noch eine schlimmere Form
noch davon. Gecancelt oder
eine Vergangenheitsform noch. Oder
ja,
also Kanzellation oder sowas.
Ja, stimmt, Kanzellation.
Die Kanzellation des Spiels, wo du dir denkst, oh Gott, das liest jetzt wirklich gar keiner mehr durch, bevor es rausgeht.
Und du hattest das geteilt und da habe ich drunter kommentiert, also auch wenn ich immer auch gerne mal Anglizismen reingebracht habe, aber dafür hättest du mich damals, glaube ich, bei Spieletipps verprügelt und das zu Recht. Also das.
Ja, du, ich verwende auch mal einen Anglizismus. Als Stilmittel ist das auch völlig okay. Die meisten vergessen nur einfach, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt und du das, bevor du es verwendest, solltest du auch mal die anderen Möglichkeiten kennen und wenn die sinnvoller sind, einsetzen einfach.
Ja. Ja.
Und meistens ist es erstmal sinnvoller, sowas zu verwenden, dass auch jemand versteht, der jetzt nicht ganz dicke tief im Thema drin ist. Weil je mehr Leute deinen Text verstehen, beim journalistischen Text, umso mehr haben auch die Möglichkeit, es zu lesen und zu kaufen oder dafür zu bezahlen. Und das ist auch der große Unterschied zu so akademischen Texten, wo der Verfasser oft quasi vom Professor quasi den Auftrag gibt. Also ich weiß von Leuten, die haben Sachen schön geschrieben und dann kommt der Professor und sagt, nee, formulier das mal komplizierter. Ja. Mach die Sätze länger, mach Bandwurmsätze, das sollte man im Journalismus immer vermeiden. Ja, mach Fremdwörter rein, wo du nur kannst. Und Hauptsache, es versteht dann keiner mehr auf Anhieb, dann klingt es halt intelligenter. Und das ist halt der völlig falsche Ansatz. Ja. Ich würde sagen, der völlig falsche Ansatz überall, aber im Journalismus erst recht.
Ja. Also da finde ich ja zum Beispiel, ich gucke ja gerne gerne NFL, also Football.
Ja.
Und ran NFL. Und die machen das auch sehr, also die auch bei den Live-Shows, die erklären immer wieder, was da gerade passiert und sagen halt auch, hey, ja, ich weiß, wir haben viele Zuschauer, die wissen, was hier gerade stattfindet, aber es kommen auch immer neue dazu, weil denen ja ihre Einschaltquote immer wieder steigt.
Ja, fällt ja auch keinem Zacken aus der Krone.
Richtig, genau. Und das finde ich halt eigentlich auch gut, dass sie es immer wieder erklären. Ja.
Aber, ja, das, Sven, wir müssen, glaube ich, zum Heft, weil wir quatschen jetzt schon ewig über Journalismus allgemein oder so.
Ja, aber deshalb habe ich ja gesagt, weil du meintest, oh, wir können auch zwei Magazine in eine Sendung packen. Ich so, erstmal will ich ja ein bisschen Einleitung haben. Und wir sind doch, wir sind schon auf Seite 6.
Das heißt, du planst quasi noch weitere Podcasts mit sowas zu machen?
Die ich dann nicht veröffentlichen werde.
Genau.
Wie cool. Ja, das ist doch toll, ne?
Wolltest du nicht eigentlich auch, fällt mir gerade ein, irgendwie die Folgen vom Zockersalat die ganzen nochmal veröffentlichen?
Wenn ich sie irgendwo hätte. Oh. Obwohl, ja, geh doch mal ans Telefon.
Mein Telefon, ganz kleinen Moment.
Ja.
Hallo? Ja. Das ist aber lieb von dir. Ich bin dran, ja. Aber darf ich dich vielleicht später zurückrufen?
Der Joachim hat heute Geburtstag.
Tschüss.
Das darf aber so, keiner
hey,
wissen.
Hey, servus. Das verschoben. Aber,
ja, ich habe gerade auch gesagt, dass es keiner wissen darf, dass du heute Geburtstag hast.
Ja, dann sag nicht, wann wir es aufnehmen.
Genau.
Wo bleibt eigentlich mein Geschenk, Sven? Was ist denn hier los?
Ja, wenn ich wieder raus... Ich habe übrigens was ich dir schenken will. Das habe ich hier liegen.
Das sind doch Ausreden. Das stimmt doch nie im Leben. Die Post liefert doch aus.
Ja, aber ich wollte gestern was verschicken. Also zwar nicht an dich, aber an jemand anders, weil ich für dich da noch was brauche. Okay. Aber das ist leider noch...
Du hast echt was für mich, cool.
Ja, ich habe da wirklich was liegen. Weißt du was, das kann ich doch dem Joachim schenken. Da freut er sich.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Ja, das darfst du sein. Gut, Seite, jetzt also gut, die Inhaltsangabe, Seite SimCity 3000, die Rubriken.
Und die habe ich später auch gemacht. Am Ende habe ich das Inhaltsverzeichnis von der PC Action gemacht. So 2008 war das noch. Habe ich mir immer viel Mühe gegeben, das möglichst cool zu machen. Ich hoffe, das wurde geschätzt.
Wenn wir dann zur Ausgabe 2008 kommen, werde ich es dir sagen. ja, so damit. Ne? Seite, zum Beispiel hier auf Seite 7, Seite 110, Grim Fandango. Das müsste, glaube ich, das letzte Point-and-Click-Adventure von LucasArts gewesen sein.
Das hat, glaube ich, der Herbert getestet.
FIFA 99, Voodoo 3 Monster-Grafikkarte. Aktuelles Blockbuster.
Krass, Blockbuster. Und ich glaube, das ist mein erster Schnipsel, der also am weitesten vorne steht im Heft. Dieses Star Trek Birth of the Federation meine ich geschrieben. Es wurde leider nicht mit Namen gekennzeichnet, aber ich glaube, das war ich.
Und da du ja so ein großer...
Trekkie, ja.
Ja.
Live long and prosper, Sven.
Ja, ja. Das ist... Der angepeilte Veröffentlichungstermin ist November 1999. Das ist geil. System Shock 2, da haben die noch die URL noch drunter geschrieben.
Ja, wir haben eigentlich dann später immer die URL sogar drunter geschrieben. Also ja, wenn es eine gab.
Und sie halt auch nicht zu krass war. Also wirklich mit, also dass man jetzt hier unten bei zum Beispiel Messiah.com hat, aber wirklich lglass.com/pinfo-shock-s-shocker. Okay, jetzt gucke ich mal, ob es die noch gibt.
Nee, Looking Glass gibt es ja nicht mehr. Die Seite gibt es auf keinen Fall.
Das kann. Ja, manchmal bleiben die bestehen. Also, das hast du manchmal.
Vielleicht bei Way Backwards Machine oder wie das heißt.
Das aber bestimmt, ja. Nee, da.
Ja, aber das war echt ein ganz guter Service, fand ich, weil ja, da konnte man immer noch mal ein paar zusätzliche Bilder oder sowas sich anschauen.
Ja.
Und hier auf der nächsten Seite, da weiß ich 100% sicher an den Artikel, erinnere ich mich noch, dass ich es geschrieben habe, dieses Quake 3 Arena, ja, weil ich erinnere mich noch, die ersten Bilder davon, die rausgegeben wurden, die waren nämlich total beknackt. Du siehst ja bei dem Kleinen zum Beispiel, da ist ja nichts drauf, das haben die nur gezeigt. Das ist
einfach ein Tunnel.
Ja, um zu zeigen, ja, unsere Grafik-Engine kann jetzt auch runde Gegenstände quasi abbilden. Und das waren so die typischen Entwickler-Screenshots, wo du dir als Redakteur, der auf Inhalte Wert gelegt hat, gesagt hast, oh, okay, was mache ich denn da draus? Und diese ganzen Einkreisungen auf dem größeren Bild, die hast du dann im Layout bei dem Layouter mit dem zusammen gemacht. In, was war das? Ah, das war noch nicht InDesign, das war noch der Quark Express, war es, glaube ich, das Programm. Und ja, da konnte man dann quasi in der Bildunterschrift unterlegen, hier Quake 3 Logo mit einem kleinen gelben Kreis drumherum, hast du gesehen, hinten im Fenster das Quake 3 Logo.
Konnte man schon fotorealistische Texturen.
Ja, die wurden ja quasi da eingebunden. Also das Gesicht sieht schon. Ist quasi vom Foto halt. Also ja. Heute lachst du drüber.
Ja. Krass.
Ja, aber der ist auf jeden Fall von mir. Endlich gibt es erste Bilder zum kommenden Erdbeben-Nachfolger, in Anführungszeichen.
Stimmt, das war ja indiziert, Quake 1.
Quake war indiziert und die Nennung des Namens hätte dir als Werbung ausgelegt werden können, ja. Weshalb du, um kein Risiko einzugehen, weil das kann teuer werden, einfach darauf verzichtet hast und dir so lustige Synonyme wie Erdbeben oder Mortal Kombat oder sowas ausgedacht hast. Ja. Hundefels 3D.
Hundefels 3D. Oh Gott, ey. Das ist schon. Ja, da hatte ich ja mal das Gespräch mit der BPJM und wo ich. Ich glaube, damals sogar für Spieletipps diesen Mortal Kombat-Artikel geschrieben habe und habe ich auch gesagt, was kann man mir als Werbung auslegen und was nicht? Und da hat die gesagt, ganz ehrlich, sie fragen drei Anwälte und sie kriegen vier Meinungen. Das kann ihnen keiner sagen.
Ja.
Ne, das ist immer ein Risiko und deshalb haben wir das ja auch nie gemacht.
Aber wir haben. Ich hatte einmal einen Artikel, weil es war ja Action, stand ja drauf oben, PC Action, das heißt Action war unser Thema und dann gab's Wolfenstein, das neue Wolfenstein und keiner in Deutschland hat drüber berichtet und wir waren, also es war so klar, PC Action muss das tun, PC Action... Die haben auch Soldier of Fortune getestet und Kingpin. PC Action nimmt da kein Blatt vor den Mund und wir wollten über Wolfenstein schreiben und ich weiß noch, wir haben jeden Satz habe ich mit einem Anwalt abgeglichen, ob das als Werbung ausgelegt werden kann. Also Compotech hat da einen Anwalt bezahlt, der hat glaube ich am Ende hat der Artikel nur für den Anwalt 4000 Mark oder sowas gekostet. Ja. Aber der war safe und das war's. Das waren uns die Leser aber dann auch wert, weißt du?
Ja. Ja gut, es hätte natürlich immer noch einen gegnerischen Anwalt geben können, der hätte gesagt, so, das diskutieren wir jetzt mal aus. Ne?
Nee, du bist dann als Verlag auf der sicheren Seite, wenn du dir vorher zumindest mal so eine Art Gutachten eingeholt hast, okay. Dann kann dir keiner mehr vorwerfen, dass du da irgendwie fahrlässig was gemacht hast.
Ja, okay.
Naja.
Ja, krass.
Ja. Das ist, oh, Messiah habe ich auch geschrieben. Ja. Siehst du, das sind... Die Seite habe ich dann überlassen bekommen, ja. Also diese vorne, habe ich ja erzählt, die werden als letztes gemacht und da waren alle schon durch und da konnte ich mich nochmal austoben. Von Shiny, Messiah, auch ein bisschen untergegangen, aber an sich ein ziemlich cooles Spiel. Da hat man so einen kleinen Engel namens Bob gespielt und musste böse Sachen machen. Von, wie heißt der große Mann? Von Shiny, der Earthworm Jim erfunden hat.
Heißt nicht auch David?
Irgendwas? Dave Perry, genau.
Dave Perry. Und der gehört ja zum Team von Intellivision Amico.
Ja, der war aber damals dann auch ziemlich abgemeldet. Also ich habe den mal auf einer E3 kennengelernt. Der ist lustigerweise fast genauso groß wie ich. Oder genauso groß, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall sehr groß und sehr nett auch gewesen. Ja, aber der hat ja auch nach Earthworm Jim nicht mehr so richtig was auf die Kette gekriegt. Also da hat er dann seine ganze Kreativität, glaube ich, reingepackt.
Ja, aber trotzdem, also es ist Earthworm Jim, ne?
Und das Amico habe ich mir jetzt auch vorbestellt.
Ah, sehr schön, sehr schön.
Von Intellivision, ja. Muss man den Hans Ippisch mal unterstützen, der war ja auch lange bei Computec.
Ich habe auch schon mit ihm gesprochen. Wir haben eigentlich geplant, dass ich einen Termin auf der E3 kriege.
Auf der vergangenen E3 im Vorjahr, da hat er so ein Hinterzimmer gemietet. Das war ein bisschen seltsam. In der kleinsten E3-Halle so ein Kabuff, wo dann dran stand, keine Ahnung, irgend sowas wie, ich habe es vergessen, Top Secret. Eintritt nur mit Termin oder sowas. Aber so viele Leute wollten da, glaube ich, gar nicht rein, um seine Pläne zu hören. Aber es war trotzdem, aber er war da und er hat zum ersten Mal Amico vorgestellt.
Ja, ja. Und jetzt im Oktober kommt es raus und ich bin echt sehr gespannt. Ich finde das Konzept halt ziemlich cool, weil es halt nicht so wie jetzt andere alte Namen, also Atari, einfach eine, weiß ich nicht, Android-basierte oder...
Ja gut, das finde ich auch alles totaler Quatsch. Insofern, ich bin auch gespannt, was die da mit dem Amico-Ding machen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus und mal gucken, wenn es klappt, dass sie da so eine neue Nische belegen, würde es mich freuen.
Mich auch. Und wie gesagt, da werden wir nochmal was dazu machen. Ja, ich lese gerade mal hier so ein bisschen Gerüchte, Notizen. Der Internet-Provider AOL...
Ja, den gab es noch, ja.
den gab es noch, will umgerechnet für rund 7,2 Millionen Mark.
Milliarden.
Ja, Mark Netscape übernehmen.
Ja.
So Namen, die man erstmal heute, je nachdem wie alt man ist.
Hey, ich bin damals mit Netscape noch geproused die ganze Zeit. Das war der Browser.
Jetzt ganz, ganz heißes Ding. Ja. Gut unterrichtete Quellen berichten von einem neuen Erscheinungsbild der PC Action ab einer der nächsten Ausgaben. In ausgewählten Gebieten waren bereits einige Testexemplate
im Handel. Siehst du, das ist das, was ich vorhin erzählt habe mit dem alternativen Cover.
Ja. Eieiei. Oh. Es wird rechtzeitig zum Fest eine Lara Croft Actionfigur im Handel stehen, die Lara in ihrem Wettdress zeigt.
Ja, schön, ne? Lara Croft war ja so die erste weibliche Ikone, die es auch ein bisschen außerhalb der Computerspielerszene zu Bekanntheit geschafft hat.
Ja.
Wurden ja dann auch, haben ja auch ein Cover gemacht, die Tomb Raider Sachen verfilmt mit Angelina Jolie, die ich vorher nicht kannte. Ich habe einen Artikel dann über sie aufgrund von den Lara Croft Filmen gemacht.
Ah, okay. Ja gut, ich kannte es ja schon von Hackers.
Ja, die hatte vorher, ist sie mehr so durch komische Skandälchen aufgefallen, weil sie ja auch, ich glaube, ihre bisexuelle Neigung nicht verhehlt hat und, und da hat sich dann ja jeder damals drauf gestürzt vom Boulevard, um was drüber zu schreiben.
Ja. So, und dann gehen wir hier, okay, Hype, The Time Quest, Playmobil Ritter.
Wo bist du denn jetzt auf welcher Seite?
Auf der nächsten, also 16 wäre es dann.
16, ja.
Das sagt mir gar nichts.
Das ist auch egal, das war so ein Playmobil-Spiel.
Ja, aber darunter ist ein Titel, der sehr, der auch was, der auch heute noch bekannt ist. Und
ja.
Vampire.
Aber das erste ist das, ne?
Das erste ist das.
Also es ist noch nicht Bloodlines, das ist noch der Vorgänger. Und der wurde damals in so einem hübschen Sarg ausgeliefert. Den habe ich dann meiner Ex-Freundin geschenkt. Ich habe nämlich auch einen bekommen.
Okay, also als sie schon deine Ex-Freundin war, so nach dem Motto zum Abschied? Oder?
Nein, als wir zusammen waren und sie hat sich auch ganz gerne mal so dunkel gekleidet, sehr sexy. Und deswegen hat das, den hat sie lange im Zimmer stehen gehabt, weil sie ihn auch lustig fand.
Okay, gut, dann was haben wir denn da noch? Oh, Darkstone, Konkurrenz für Diablo. Tunguska in Arcade-Adventure. Hey,
guck an, Tunguska, das habe ich für die PS1. Das ist total schlimm. Krass, dass hier was drüber ist.
Exhort, deutsches Team Exhortus kenne ich gar nicht mehr. Das sagen wir gar nichts.
Ja, gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Darkstone kennt man vielleicht ja noch.
Ja, Darkstone ist noch so ein bisschen so, hier
Diablo-mäßig.
Da fehlen, okay, Action-Spiele aktuelles. Turok 2, oh ja. Ne, es ist immer noch für, stimmt, das gab es ja auch für den PC. Eigentlich ja auch so eher, erkennt man noch eher als Nintendo-Spiel, aber ja, gab es natürlich auch auf der nächsten Seite 20.
Ja.
So ein Begriff, den es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so gibt. Grauimporte.
Grauimporte,
Ne? Was ist ein Grauimport? Das ist, kann man eigentlich sagen, das ist ein Spiel, das offiziell nicht in Deutschland erscheint und du es dir importierst. Und ich glaube, grau ist, weil es so in einer Grauzone ist. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist das eigentlich rechtlich in einer Grauzone oder wird es halt einfach nur so genannt? Also
vielleicht hieß das auch Grauimport, weil so eine kopierte Anleitung dabei lag, die dann so schwarz-weiß war.
Nee, also hier steht es auch so. oft ist es ja so, dass, also früher war das ja oft, dass Spiele für den deutschen Markt angepasst worden sind. Also
ja,
sei es
Blut. Das ist immer noch so, weil alleine die Packung ja komplett anders aussieht und du in Deutschland ein USK-Logo inzwischen ja auch drauf machen musst. Insofern war die deutsche Version ja immer anders.
Ja.
Also ein Grauimport ist auf jeden Fall einfach was, was du dir selbst importierst. Oder ein
Wovon Hand, es eine ein deutsche Hand. Version gibt.
Genau, aus dem
Ausland. Publisher das natürlich nicht gut findet, dass du dir die US-Fassung kaufst.
Ja.
Und ne? Also das ist der Grauimport.
Ja, ganz, ganz schlimm war es. Ich glaube, das war jetzt hier auch so, ich müsste mal auf das Jahr gucken, ich weiß es nicht mehr genau. Wann kam Metal Gear Solid 1 raus?
Boah.
Ne? Auf jeden Fall hat Konami 90? Damals vielen, vielen kleinen Videospielehändlern das Genick gebrochen, weil die auf einmal gegen diese Art Importe halt vorgegangen sind. Wenn du früher mit den kleinen Läden die ganzen Spiele im Ausland auch beziehen konntest und dann deine ja. Kundschaft weitergegeben hast, weil es gab Interessenten, die Gruppe war halt nicht diese Mediamarkt-Gruppe, sondern das waren halt die Experten, die Spezialisten, die gerne auch die ungeschnittene Fassung spielen wollten oder was ja aus Japan, das hier nicht veröffentlicht wurde, so Kram. Und irgendwann hat dann Konami gesagt, oh, die schmälern unsere Gewinne in den ganzen Ländern, da gehen wir jetzt gegen vor und hat da reihenweise Läden verklagt. Das war ganz, ganz schlimm.
Ja.
Fand ich aber aus meiner Sicht als Spieler. Ja. Und hat der Ruf von Konami angefangen zu bröckeln. Ich meine, die haben ja in den 80ern so tolle Serien und so tolle Spielautomaten und richtig, alles hergestellt. Ja. Von Castlevania über Contra. Die Liste ist ja unendlich. Die haben jede Menge Turtles-Spiele gemacht und auf einmal wurden sie halt so komisch. Und heute kommt ja nur noch Pro Evolution Soccer und Yu-Gi-Oh! Karte raus.
Grauenhaft. Oder irgendwelche Geldspielautomaten, Metal Gear Solid.
Wo sie aber echt viel Geld mit verdienen.
Ja, natürlich. Ganz
nicht mehr nötig haben, was anderes zu machen.
Ne, ist immer so. Aber der Artikel ist übrigens sehr interessant aus einer Sicht so Sachen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Die Kolumne von Alex, meinst du?
Ja. Er sagt halt, man sollte eventuell auf Grauimport verzichten, weil während in Deutschland der Versand von Updates an registrierten Kunden eine kostspielige Angelegenheit ist, stellen die amerikanischen Vertriebe den Patch einfach ins Internet. Internet habe ich auch. Gut, wenn sie dann noch gewillt sind, regelmäßig Dateien bis zu 20 Megabyte zu saugen.
Das war richtig groß.
In Klammern, das gibt eine nette Telefonrechnung.
Naja, Festplatten, also eine große Festplatte hatte 100 Megabyte. Manchmal, also.
Ja.
Das kann man sich heute echt nicht mehr reinziehen. Ja.
Das ist halt krass. So Nachbessern kostet Zeit, Geld und Nerven. Also das ist schon echt krass, ne? Sowas, was man sich heutzutage echt nicht mehr vorstellen kann. Heute ist das ja schon fast egal. Oh, was haben wir denn hier? Constructor 2 mit, ich weiß nicht, hier auf Seite 21. Ist das dein erstes? Das ist doch ein Redaktionsfoto von dir. Also das mit dem.
Ja, mit dem Typ mit der schwarzen Maske.
Genau,
und dem
mit der blauen Perücke. Genau, mit der blauen Perücke.
Nee.
Weil du bist doch so groß.
Das hat wahrscheinlich. Hier steht dann auch mal ein Kürzel dabei. Warum steht denn das bei den anderen Artikeln nicht? Das hat der Alex geschrieben. Angst. Das hat er wahrscheinlich auch nur wegen dieses Screenshots verwendet. Ja.
Stimmt, bis auf deine Seite.
Ja, ich glaube, bei diesen Blockbuster-Sachen wurde das damals nicht mit Kürzel gekennzeichnet.
Ach, die haben dich ja echt.
Oder ich habe es damals als Neuer vergessen, ich weiß es nicht.
Kann natürlich auch sein. Werden wir in den nächsten Ausgaben dann sehen. So, wo war ich jetzt bei der genau Constructor? Die Völker kennt man auch ein bisschen. Rollercoaster, daraus hat sich ja auch ein bisschen was entwickelt. Oh Gott, eine Sache, Sport und Rennspiel, Trans Am Racing.
Ja, aber wir sind ja immer noch bei den News. Die News sind wirklich so Schnipsel, wo du auch jetzt nicht total tief informiert warst. Oft hast du dann nur, da wurde ein neuer Screenshot, ist irgendwo aufgetaucht und du hast was dazu geschrieben, weil du die Autos drauf erkannt hast oder sowas. Also das waren jetzt nicht die redaktionell wertvollsten Seiten.
Ja, also sind schon manche Titel sind ja schon sehr interessant, also auch so der wie breit gefächert damals noch die Simulationsgeschichte war. Also einerseits Management-Simulation von Sportspielen oder halt auch generell Flugsimulationen. Eine Sache, die mich ja früher noch sehr interessiert hat, die es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Also
ja.
Su-27 Flanker 2.0, Luftwaffenkommando, sondern alles Titel, die ich noch kenne, die ja heute auch nicht mehr. Und die ja nun mal auch wie andere, im Gegensatz zu anderen Retro-Spielen, ja teilweise auch nicht mehr so gut gealtert sind. Obwohl die gehen jetzt noch einigermaßen. Aber Flugsimulation aus den 80ern, so das erste Gunship oder so, das finde ich schon sehr schwierig.
Ja, ich kann damit auch nichts anfangen. Also damals schon wenig, heute noch weniger. Ich weiß auch noch, dass ich damals mal verdonnert wurde, weil ich ja so Helikopter-Shoot'em-ups gerne mochte, dann auch diese Simulationen wie Falcon und sowas zu testen. Das war schrecklich, ja. Weil die wurden ja im Original eigentlich mit super dicken Handbüchern ausgeliefert.
Richtig.
Mh. Das Testmuster, wenn du Glück gehabt hast, hatte dann ein extrem großes PDF dabei. Und ich weiß noch, saß davor bei, ich meine, es war irgendein Gunship 3000 oder sowas. Ja. Und saß davor und hab ewig rumprobiert, bis ich den Knopf gefunden habe, damit der nach oben abhebt. Scheiße. Also wirklich die Höhe. Schrecklich. Auch unvergessen dieses Bild, wie ich in das Büro von Christian Müller rüberging abends. Und er saß da vor seinem Rechner und hat extrem genervt auf den Bildschirm geguckt. Und ich meine so, Christian, was machst du denn hier? Ich fliege zum nächsten Wegpunkt. Das war irgend so ein Flugsimulator. Seit 2 Stunden.
Geil. Ah, das ist doch super. Ja, aktuelles Budget, also Softpreisspiele und so weiter, ganz klar. Aber das ist ja wieder so ein Punkt, der auch heutzutage, also so ein ähnlicher Artikel wie gerade, Online-Spiele. Download waren auf der Datenautobahn. Oh mein Gott. Die gut 30 MB große Demo herunterladen müssen, lässt mich teilweise am gesunden Menschenverstand eines manchen Zockers zweifeln. Das ist, also, manche Bilder, die man heute runterlädt, sind größer als 30 MB, aber das ist halt krass, ne? FIFA 99 Modem-Liga. Sie haben es noch Modem-Liga genannt, also das ist schon echt krass. Ja. Hoch, jetzt ist beim Jo ist auf gemutet. Wahrscheinlich kriegt er wieder einen Anruf, weil ihr wisst.
Oh nee, ja, ich habe gemutet und habe eben was gesagt und das hast du gar nicht mitgekriegt. Verdammt.
Ja. Was hast du denn gesagt?
Weiß ich nicht mehr.
So, ja dann.
Nee, ich habe, glaube ich, irgend noch was gesagt, dass man das heute gar nicht mehr kennt und dass sich da so viel getan hat beim Internet.
Ja. Das ist halt einfach Demos auf CDs und Disketten und sowas, ne? Also das ist halt schon einfach. Gut, die generelle Demo-Geschichte ist ja auch erstmal ein bisschen. Früher war es ja gang und gäbe, dass du von, egal was es war, vom Actionspiel bis zur Fußball-Manager-Simulation, es gab immer irgendwie eine Demo, damit du es mal antesten konntest. Sei es auf der Diskette, sei es auf der CD-ROM von einem Magazin. Oder du hast es dann halt irgendwann runtergeladen. Aber das ist ja irgendwann eingeschlafen. Jetzt so langsam kommt das mal wieder auf, dass du dir Demos. Und dann wird es ja auch noch richtig groß angekündigt, ne? Ne? Also von daher.
Ja, gut, dass man jetzt eine Pressemeldung zu einer Demo braucht, das halte ich jetzt auch wieder für ein Gerücht. Aber dass man generell von seinen Spielen auch mal Demos veröffentlichen sollte, super sinnvoll. Und ich fand das auch sehr schade, als zum Beispiel auf der Xbox 360 das irgendwann aufgehört hat, weil diese Arcade-Spiele, diese Download-Arcade-Spiele, die damals wöchentlich veröffentlicht haben, da gab es halt immer eine Demo. Also du konntest dir das Ding runterladen, in der Demo war es halt eingeschränkt und wenn es dir gefallen hat, hast du bezahlt und dann quasi den Rest freigeschaltet. Und das ist dann irgendwann eingeschlafen, ich glaube so zu dem Zeitpunkt, als sie dann auch die Dateigrößen-Limits aufgehoben haben und auf einmal hat sich auch keiner der Hersteller mehr bemüßigt gefühlt, für sein oft auch mieses Spiel eine Demo rauszugeben, weil die dann sich natürlich auch gesagt haben, ja, dann spielen die das, finden es doof und kaufen es nicht, dann nehme ich lieber die Leute mit, die es kaufen und es dann doof finden. Ne?
Genau, genau.
Aber für Kunden ist Demos, also für Spieler ist Demos einfach super sinnvoll und jeder Spielehersteller oder Publisher, der eine veröffentlicht, der verdient einen Daumen hoch von mir.
Ja. Oh, hier, Compilation Krieg Teil 2. Topware zieht Klage gegen EA zurück. Wegen angeblicher Werksspionage. Auslöser des Rechtsstreits war Electronic Arts Entscheidung, statt einer nicht zustande gekommenen, mit Topware geplanten Compilation ein Spielepaket in Kooperation mit Infogrames und Virgin Interactive auf den Markt zu bringen. Streitet die Compilation Play the Volume Us mit der Electronic Arts zusammen mit Infogrames und Interactive Topware Budgetsammlung Gold Games 3 Konkurrenz macht.
Ja, Topware war immer ein sehr streitbarer.
Die haben doch damals, da gibt's ja, wie heißt es, 3D-Studio Max oder so, wie das da hieß.
Die haben alles Mögliche gemacht. Die haben diese Gold Games D-Info, diese Telefonbuch-CDs.
Genau, ja, aber die hatten die haben halt immer so mit Anwendersoftware und auf einmal war 3DS Max da drauf und ich dachte, was? Das Ding kostet normalerweise 5.000 bis 10.000 Euro eine Lizenz. Und dann haben die irgendwie die Vorgängerversion von 3DS Max, konntest du kaufen für 49 Mark.
3DS?
Ja, oder das...
Das ist doch eine Konsole von Nintendo.
Nein, ernsthaft, da gab es noch nicht mal den Nintendo DS zu der Zeit. Ich glaube, 3D Studio Max hieß das.
Okay.
Und da haben die das rausgebracht und hast installiert, es funktioniert, war echt super. Und auf einmal gab es eine Klage von der Firma, weil die gesagt haben, ja, Moment, ihr habt eine Lizenz gekauft, das ist ja schön, aber ihr könnt die ja nicht weiterverkaufen. Die haben halt wirklich, ich glaube mit dem gleichen Code oder so. Mhm. Das muss ich nochmal nachgucken. Warte mal, was war das denn?
Da gab es einige so dubiose Sachen, für die auch Leute dann am Ende im Gefängnis gesessen haben. Das war auch zum Beispiel, hat ja auch dann irgendwie die Deutsche Post gesagt oder die T-Online hat gesagt, ihr dürft nicht einfach unsere Telefonbücher scannen und dann verkaufen mit als D-Info-CDs, was echt ein gutes Produkt war damals, weil du konntest damit ja auch erstmals quasi umgekehrt recherchieren. Also das heißt, du gibst eine Telefonnummer ein und kriegst einen Namen. Das konnte man ja mit Telefonbüchern in dem Umfang nicht. Also außer man sucht sich tot. Und dann hat halt Topware damals gesagt, okay, dann lassen wir die jetzt in China alle abschreiben, die Telefonbücher, dann haben wir sie nicht gescannt. Ja, und dann haben sie das wieder rausgebracht. Also ganz, ganz dubios immer. So am Rande der Legalität.
Ja, ich glaube, vor 10 Jahren bei denen im Studio. Ein ganz, ganz lustiger Haufen. Und da hatten wir uns, glaube ich, auch nochmal über die Geschichte unterhalten. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, deren Argumentation war halt einfach, ne, sie haben halt die Lizenz und was da jetzt am Ende bei rausgekommen, aber es war halt echt interessant zu lesen damals.
Aber die haben ja auch ein paar schöne Sachen veröffentlicht, so Two Worlds und so weiter. Ja,
ja,
von richtig klasse. Reality Pump war ja auch ein ganz cooles Entwicklerstudio.
Ja.
Naja.
Ja.
Let's go on, Sven.
Ja, SimCity 3000. Schöner wohnen.
Oh, das Thema des Monats.
Thema des Monats. Und gehen wir mal direkt, wie man das als guter Leser so macht. Man springt natürlich direkt zur Bewertung.
Ja, hat man damals wirklich gemacht, um zu wissen, wie es ist. Aber dass das Thema des Monats ist,
Hat es keine Bewertung.
Ist es noch eine Vorschau und noch nicht erschienen. Und deswegen wird es auch nicht bewertet, Sven, weil das ist ja kein Test. Aber wenn ich dein Augenmerk mal drauf lenken darf, die Überschrift Schöner Wohnen, fand ich, hat immer das Magazin PC Action auch ausgezeichnet, dass wir für die großen Artikel wirklich für sich sprechende Überschriften uns ausgedacht haben. Während viele andere in dem Bereich, so, ich glaube, die Powerplay hat es angefangen, in der ASM war es ja auch noch anders, bei der Powerplay stand immer nur noch der Spielname drüber, was natürlich sehr einfach ist, aber auch langweilig. Und wenn du so eine Überschrift hast, fand ich immer schöner und du konntest deinem Ganzen nochmal deine eigene Note geben.
Ja.
Also schöner wohnen, gut.
Klingt auch schön.
Kann man jetzt drüber streiten, ne? Aber es finde ich besser, als wenn jetzt nur SimCity 2000 drüber steht. Oder 3000 drüber steht. Du weißt ja jetzt, es steht ja überall. Ja, das weiß man ja, dass es SimCity 3000 ist.
Der dritte Teil der SimCity-Reihe, 1989 das erste, 2000, also SimCity 2000, 1993 und SimCity 3000 dann 99, wo es wahrscheinlich dann Dezember 98. Ja,
und der Christian Bicke hat immer gerne solche Spiele gezockt, insofern war er da auch der absolut Richtige, um den Artikel zu schreiben.
Ja.
Ja. Und der nächste Artikel, das ist der, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich da auch ein paar Bilder mitgemacht habe. Also immer
die Hacke Petra.
Ja, das war ja am PC auch immer leichter, da Bilder zu machen als auf der Konsole. Auf der Konsole am Anfang hast du ja noch da gesessen im dunklen Raum im Fotoapparat und das dann irgendwann entwickelt. Es gab auch keine Digitalkameras, ne? Also wirklich auf Film. Und am PC war es halt so, da hast du halt ein Programm im Hintergrund mitlaufen lassen, damals wahrscheinlich Hypersnap oder so, dann auf ein Knöpfchen gedrückt und dann war das Ding digital da und konnte bearbeitet werden. Hat nicht immer ganz so leicht geklappt, manchmal ist das Spiel dann auch abgestürzt, ne? Aber es ging auf jeden Fall und da hat zum Beispiel dann in dem Fall Harald gezockt und damit er weiter zocken kann und die schönen Action-Shots entstehen können, hat dann jemand, so ein Trottel wie ich, auf die Drucktaste oder auf wie auch immer sie belegt wurde, drauf gehämmert in dem richtigen Moment und gehofft, dass es dann ein geiles Bild wird. Also wir haben da immer super viele Bilder gemacht zu den ganzen Spielen. Also ich weiß auch noch, ich habe da immer, das war mir super wichtig, dass ich schöne Screenshots hatte und hatte dann teilweise 500 Screenshots von einem Spiel auf der Platte, wo ich dann nur zwei brauchte und dann die schönsten rausgesucht. Das war quasi so eine Art Fotografenjob.
Ja, das ist ja auch.
Ja, und Trakan, eines der vergessenen Perlen, eine der vergessenen Perlen der Vergangenheit. Das war wirklich ein sehr schönes Spiel. Da gab es dann später ja auch noch einen zweiten Teil auf der PlayStation 2 zu.
Ja, das ist ja auch, der, wie gesagt, hat hier erzählt, der Nickname meiner Freundin. Die hat ja.
Das, der Drache?
Ja, der Drache, genau. Nein, Rin. Also, das basiert ja auf dem Spiel. Ja.
Also, Rin, also die Trakan, die hatten ja sogar eine Schauspielerin engagiert, ein Model dafür engagiert. Da haben die auch Fotos mit ihr gemacht, die aufs Cover dann drauf kamen. Und die haben wir dann auch auf unser PC Action Cover natürlich genommen, hat sich ja angeboten.
Ja.
Als dann der Test kam. Das hier ist ja auch wieder eine Vorschau.
Hattet ihr eigentlich mal irgendwo, also das ist ja so eine Standardfrage, die, obwohl hattet ihr wahrscheinlich gerade, hattet ihr da viel mit zu tun, dann hinterher mit den Models, also die Fotos, die gemacht worden ist, oder wurde einfach der Auftrag an einen Fotografen rausgegeben und der hat euch dann damit beliefert?
Du meinst, als wir die jetzt dann für unsere Cover verwendet haben?
Ja, genau.
Du hast, da hat sich die Chefredaktion drum gekümmert, also ich habe da persönlich nichts mit zu tun gehabt. Dann hat halt der Chefredakteur
vielleicht aus gutem Grund
in einem Model-Katalog geblättert, hatte ein Thema im Kopf, wo er ein Model zu haben wollte. Wenn es jetzt nicht sowas gab wie hier mit Trakan, wo es schon ein offizielles Model gab. Ne? Also wir haben ja dann zu allem Möglichen, zu Soldier of Fortune auch, da war ganz schrecklich, und Fußball und so, immer so Models dann engagiert. Und der hat dann in dem Katalog geblättert, hat sich eine ausgesucht, die wird dann angeschrieben und mit ihr wurde halt ein Fotoshooting beim Fotograf vereinbart, also in seinem Studio. Und dann ist die da hingekommen oder der Fotograf zu ihr, je nachdem. Und der Chefredakteur war auch dabei, der hat sich das dann angeguckt, noch ein paar Anweisungen gegeben. dann haben am Ende alle ihr Geld gekriegt, was nicht wenig war. Also ich meine, das Model verdient ja und der Fotograf, ja. Zeit vom Chefredakteur, also dieses, so eine Frau aufs Cover zu kriegen, hat sich, also das würde heute beim Computerspielemagazin auch gar keiner mehr zahlen wollen, weil da kannst du einen Redakteur von bezahlen. Ne?
Natürlich, das ist ja
oder da kannst du ja 18 Praktikanten von bezahlen.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel hier noch in der Vorschau. Dann gab es noch die Vorschau Interstate 82, der von Interstate 76.
Ja, da habe ich.
Ist auch eine Reihe.
Habe ich keinen Bezug zu.
Ja, habe ich gespielt, war ganz gut, aber ist jetzt auch irgendwie.
Ja.
Belanglosigkeit.
Das nächste Panzerelite, ist das nicht von Teut Weidemann? War das nicht Teut Weidemann, der das gemacht hat? Müsste ich mal googeln, warte mal. Den kennst du doch, oder?
Ja, natürlich. Deswegen sag ich das. Ja, schon in der beim Reichert Kochen.
Panzerelite Teut. Gucken wir doch gerade mal, ob das eins von seinen Spielen war. Ich meine aber schon.
Da hat der
unter Leitung von Managing Director Teut Weidemann. Wing Simulation, ja. Genau. Entwicklerteam Wing Simulation.
Ich gucke auch mal gerade. Ach, das ist auch Interview aus dem Nähkästchen mit Teut Weidemann.
Ach, ist auch drin, okay. Hab ich.
Ja, ja, im Gespräch mit Teut Weidemann, dem Geschäftsführer von Wing Simulation, erfuhren wir weitere Details über das ehrgeizige Projekt Panzerelite.
Siehst du mal. Ja. Das ehrgeizige Projekt. Für Joe Wood, ne? War das doch, oder? Also zumindest hat er später dann.
Hersteller, ja gut, Hersteller steht hier nicht, nicht ja.
Publisher. Nun gut, Panzerelite. Ja, konnte man auch spielen. Also damals so Panzerspiele waren noch hoch im Kurs, genauso wie Hubschrauberspiele. Ist ja. Irgendwie alles dann später ein bisschen verloren gegangen. Panzer hast du ja. Heute im Grunde ja nur noch bei World of Tanks.
World of Tanks und das ist ja der. Würde ich aber auch sagen, verdiente Platzhirsch, ne? Was willst du da noch großartig anders machen? Also. Ne? Ja, krass, ja, das war schon richtig hier. Den Tiger im Visier.
Und auf der Cover-DVD, die oder CD damals, die dabei lag, dann hast du auch oft Patches und manchmal auch ja. Noch zusätzliche Sachen zu spielen gehabt. Das war sehr, also das war ein gutes Ding auch. Konnte es auch sehr, ja, ein historisches Zeitzeugnis.
Ja, Editorfrei Haus. Ach, die ist eine Zusatz-CD, steht noch nicht fest. Macht inwiefern. Okay.
Ja, auch eine schöne Überschrift, oder? Oh, Auge des Tigers. Verstehst du, wegen Auge dem Tigerpanzer?
Ja, ja.
Und
ja,
wurde ja. Quasi in. Sein Rohr reinguckst auf dem Bild.
Ja, cool. Ja, in so Rohr von dem Team.
Lustige ja. Bildunterschriften gab es damals ja noch nicht. Wie gesagt, die kamen erst ein paar Jahre später dann dazu. Da ja. Gab es nur lustige Absätze in Artikeln.
Ja. Weltenbummler, Lands of Lore 3. Auch eine bekannte Rollenspielreihe, die es aber irgendwie nicht mehr weitergeschafft hat. Ne? Also. Das ist, während andere so The Elder Scrolls heute immer noch ein sehr, sehr wichtiger Titel ist, ein sehr wichtiger Name und bekannter Name, ist The Elder Scrolls, ist Lands of Lore. Gut, halt wegen Westwood wahrscheinlich. Ja.
Ja. Ne? Oh, hier auf der nächsten Seite ist, glaube ich, das habe ich völlig verdrängt. Ich glaube, das ist ein Artikel von mir.
Lands of Lore?
Nein, der auf der nächsten Seite. Auf der Seite 65.
Bahnfrei Speedbusters?
Ja, Speedbusters. Wie krass. Auch als Christian Müller gekennzeichnet, wie gesagt, ne? Das war damals. Ja, aber ich erinnere mich dran, diese Screenshots hier auch gemacht zu haben. Ja, ja. Ich glaube, das habe ich später auch getestet. Das war ein ganz cooles Rennspiel.
Ach, krass. Okay, das ist ja cool, dass er noch eins ist.
Ja. Anschnallen und Vollgas. Ubisoft will uns mit seinem neuen Rennspiel in Atem halten. Doch was suchen Schneeflüge, übergroße Reptilien oder gar King Kong am Wegesrand? Lebt Elvis doch und darf ich jetzt bei Rot über die Ampel fahren oder nicht? Nun, finden Sie es in Speedbusters selbst heraus. Call to Action. Das war ja quasi so ein, also wenn der Einstiegstext nicht gepasst hat, hat keiner mehr den Rest gelesen, deswegen sollte der schon gut sein. Ne? Neugierig machen.
Achso, ja. Ja, stimmt, er kennt schon so ein bisschen deinen Humor.
Das ist aber krass. Das habe ich, an den Artikel habe ich jetzt seit wirklich, ich glaube, 23 Jahren nicht mehr gedacht. Ja.
Und an das Spiel hat vermutlich, also ich kann mich da gar nicht dran erinnern.
Nee, das war auch kein bekanntes Spiel, ich weiß auch gar nicht. Auf dem PC ist auch vieles untergegangen, was heute auch wirklich keiner mehr kennt.
Ja. Vorschau Kurt. Wirtschaftssimulation, dritter Teil, die Spielesimulation. Es gab, ich dachte, das wäre jetzt ein April-Scherz.
Nee. Hä? Nee, das gab's.
Okay, sagt mir gar nichts. Und ich hatte ja gut, ich hatte mal, guck mal, von RAN damals, also wie alt die Marke RAN ist, gab es ja auch eine Fußballsimulation. Anstoß, eine
bekannte Reihe. Naja, Kurt, das war halt von Werner Krahe, der hat ja auch früher den Bundesliga-Manager gemacht und die haben sich dann getrennt. Ja, da gab es ja dann mehrere Serien.
Ja. Ja, krass.
Anstoß, Bundesliga-Manager und dann später halt von EA, der also über EA veröffentlichte Manager. Also das waren, also bei Fußball-Manager war Deutschland ganz weit vorne.
Ja. Okay, mit Machines, scrollen wir mal weiter hier. Oh, das Impressum, ja genau, da stehst du ja drin.
Da steht schon drin, ja.
Ne? Als Redaktion. Ne? Eichinger, Frenkel, Hesse und Sauerteig.
Ja gut, die anderen, die gehören natürlich auch zur Redaktion, also Alexander Geldenpot, Christian Bicke, Christian Müller.
Ist ja leitender Redakteur, CD-ROM, dann der stellvertretende Chefredakteur.
Ach hier, Bicke. Und da habe ich da wirklich eben richtig gesagt, die Redaktion, die Hardware-Redaktion bestand aus Thilo Bayer, der ist ja heute noch bei der PC Games Hardware und Bernd Holtmann als Assistent. Ja.
Ja, krass.
Mhm.
Das ist ja krass.
Der Florian Weithase, den gibt es auch immer noch, der macht unter anderem auch als freier PR für Teufel.
Ja.
Hier Anzeigenleitung Thorsten Schammeit hat, der ist leider vor einigen Jahren schon gestorben. Das war auch so ein ganz sportlicher, ich glaube, der hat Karate oder Judo oder sowas gemacht. Okay. Ja. Sehr traurig. Eieiei.
Ja, das ist ja was. Warte mal kurz, einen Moment, ich muss mal kurz was. Die nächste Ausgabe PC Action erscheint am 20. Januar 99, also das heißt, so Mitte, Ende Dezember kam diese Ausgabe raus und PC Action Spieletests, bisschen unter der Lupe, Dark Project, der Meisterdieb, da hat irgendwie jeder so seine Meinung dazu gegeben. Das ist ja auch immer interessant, du hast dich ja immer mal früher gerne mit einer Person identifiziert, der ungefähr den gleichen Spielgeschmack hatte. Und da konntest du dann sehen, aha, der findet das zum Beispiel gut, der findet das vielleicht nicht so gut.
Ja, damals waren Redakteure die Influencer von heute quasi.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja immer, das ist ja, ich sag's ja immer gerne, das ist ja für mich immer noch heutzutage so teilweise wirklich surreal, ne? Dass so die Leute, die du damals auch teilweise bewundert hast, geschätzt hast oder Fan von warst, dass du dann mit denen, also die du heute kennengelernt hast, dass du mit denen halt schon zusammengearbeitet hast oder so, ne? Also das ist halt schon für mich immer noch so ein bisschen surreal.
Weil du alt bist.
Ja.
Weil junge Menschen, die kennen die gar nicht mehr und die denken, was ist denn das für ein verschrobener, komischer Typ, der da Menschen abgewandt in der Ecke steht.
Richtig, genau. Ja, so, apropos Menschen abgewandt in der Ecke, der Meisterdieb.
Ja, Nachtschicht.
Nacht.
Nee, es war eine Doppelseite, Sven. Und die wird
stimmt,
hier,
jetzt sehe ich es gerade, Scroll, Nachtschicht.
Ja, die wird hier komisch dargestellt.
Ah, jetzt macht das Sinn.
Nein, die Überschrift war nicht Gute Nacht oder sowas.
Nacht und Schicht, das ergibt doch keinen Sinn.
Nachtschicht, weil du ja als Meisterdieb in der Nacht arbeitest. Weißt du, Sven, Nachtschicht, genau, da arbeiten ja Leute, ich muss dir das ein bisschen erklären. Und als Meisterdieb steigst du ja auch nachts in fremde Villen ein und hast quasi eine Nachtschicht, die du erledigst. Verstehst du das jetzt? Weil so wie so ein Nachtwächter, der macht ja auch Nachtschicht. Oder wenn du zur Arbeit fährst und es schon dunkel ist, dann ist es ja oft eine Nachtschicht. Und dann arbeitet man so zeitversetzt zu den anderen Menschen. Also wenn man dann nach Hause kommt, legt man ins Bett, wenn es hell ist, und verschläft quasi den Tag im Gegensatz zu den anderen Leuten, die nicht in der Nachtschicht, sondern in der Tagschicht arbeiten.
Ich dachte, das wären verschiedene Schichten, weil die Oger haben Schichten, die Zwiebel haben Schichten.
Ja, das, bei manchen ist es auch die Schicht, die sie sich auftragen zur Nacht. Weißt du, so eine dicke Creme ist das. Ja.
Die Nacht ist seine beste Freundin und macht ihn zu einem mächtigen Mann. Das könnte man jetzt auch in diverse anderen Sachen, ne? Aber Garrett, gelernter Beruf, Meisterdieb, erleichtert wie Robin Hood die Reichen um ihre kostbarsten Güter. Er ist allerdings nicht so nett und gibt die Kohle an die Armen weiter, sondern streicht Gold und Edelsteine als überzeugter Teilzeit-Egoist lieber selbst ein. Tja, brave Buben kommen bekanntlich in den Himmel, böse Buben überall
hin. Ja, ja. Also das war ja ein ganz tolles Spiel auch von Looking Glass.
Ach, super. Ja,
aber da hat sich Eidos, die damals Publisher waren, heute ja in Square Enix aufgegangen, hat sich echt ein Eins-Nest gelegt, weil das Original hieß ja Thief the Dark Project. Ne?
Ja.
Und Eidos Deutschland, also es wurden Spielnamen sehr gerne auch mal dem deutschen Markt angepasst, um es, ja, also generell weltweit auch angepasst, um es halt einfach appetitlicher zu präsentieren, damit es die Leute auch checken. Ja, und Thief kannst du erstens mal nicht so dolle aussprechen als Deutscher mit dem TH. Und man weiß ja auch nicht gerade, was es bedeutet, Stichwort Anglizismus. Ja, also viele Leute können auch kein Englisch, das darf man nicht vergessen. Ja. Deswegen hat sich Eidos damals gedacht, machen wir es schlau, behalten wir den Untertitel, nennen es weiter Dark Project, wobei ich feststellen muss, da hat sich doch der Herr Frenkel verschrieben, oder? Heißt das, es muss doch Dark Project mit C sein, oder? Naja, oben in der Dachzeile steht Dark Projekt.
Stimmt. Ich wollte, ohne Scheiß, ich habe gerade 2 Sekunden gedacht, will er mich jetzt verarschen und Dark mit C schreiben?
Nein, das Projekt. Naja, und dann hat sich Eidos halt gedacht, okay, behalten wir den Untertitel, aber nennen den Haupttitel anders. Aber weil es ja komisch ist, für den Haupttitel einen englischen Begriff zu wählen, drehen wir es um. Dann haben sie es halt Dark Project, der Meisterdieb, genannt. Ja, womit sie nicht gerechnet haben, dass die Spielreihe total erfolgreich wird und mehrere Nachfolger nach sich zieht. Und naja, beim zweiten Teil war dann das Dark Project weg im Englischen, da hieß es Thief 2, The Metal Age oder sowas. Ja, und dann stand Eidos da, ja scheiße, jetzt kennst du die Leute hier als Dark Project, der Meisterdieb, an sich eine geile Übersetzung, der Meisterdieb, ja. Aber dann haben sie sich nicht getraut, es der Meisterdieb 2 zu nennen, weil es war ja in Deutschland Dark Project. Ja, und dann haben sie es irgendwie Dark Project 2 genannt und es wurde auf jeden Fall immer schlimmer.
Ja, das wird ja gerne mal gemacht, auch bei Filmen. Also irgendwie Can't Buy Me Love heißt ja auf Deutsch Boy Meets Girl. So. Ich kann es ja verstehen, dass sie schon so ein bisschen was anpassen, aber dann, ne?
Ja, ich hatte auch aber mal für da, englische Code, Filme ich muss ganz ehrlich hinten sagen, drauf also, die Texte geschrieben und dann habe ich auch den zweiten Teil gekriegt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das war irgend so ein Film, wo dann aber auch gleichzeitig ein Computerspiel zu rauskam, das zwar nicht super bekannt war, aber du kanntest es halt schon vom Computerspiel her. Und den Vorgänger haben sie komplett umbenannt beim deutschen Vertrieb. Und dann meinte ich so, ja, aber warum nennt es denn nicht so jetzt wie das Computerspiel? Nee, die Leute kennen unseren Vorgängerfilm, das können wir nicht mehr machen. So.
Super.
Ja.
Es ist doch bei Fluch der Karibik, ist es doch dann auch. Dann heißt es dann auf einmal Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean. So. Und dann irgendwie haben sie es ja komplett durcheinander gefühlt. Ja. Ne?
Wobei ich an sich, weißt du, Fluch der Karibik den besseren Titel finde. Ja. Fluch der Karibik ist für Deutschland ein super Titel. Besser als Pirates of the Caribbean. Weißt du? Aber man hat es dann halt nicht durchgezogen. Ist ja auch Krieg der Sterne, Star Wars. Ja, irgendwann hat man es halt. Ja, man läuft halt immer das Problem, wenn man es nicht als wenn man es als Einzelwerk sieht und dann daraus was Größeres, eine Serie oder sowas entsteht.
Ja, das ist, aber das Dark Project, das war echt, das waren tolle Spiele. Es ist auch schade, dass die Reihe irgendwann so komplett. Okay, da gab es doch mal ein neues Sea vor ein paar Jahren, ich glaube für die Xbox
360. Ja, ja, da gab es noch mal, das war auch in Ordnung. Mhm. Aber den größten Impact hattest du halt mit dem ersten und zweiten Teil.
Ja.
Und das war von Looking Glass, die ja auch System Shock gemacht haben, ein sehr durchdachtes Spiel. Also du hattest sehr viel Tiefgang, weil es war jetzt kein Ego-Shooter. Du konntest zwar auch so Pfeile und sowas schießen und Armbrust und so, aber du musstest überlegen, was du machst einfach.
Ja, ja, du musstest wirklich taktisch vorgehen.
Taktischer Ego. Ego-Schleicher.
Du musstest die Gegner, die du ausschaltest oder betäubst, musst du so weglegen, damit sie nicht weitergefunden. Du hast viel mit Licht und Schatten gearbeitet, also
deshalb
ist es halt Nachtschicht, ne?
Das hat wirklich den Weg geebnet für eine ganze Latte anderer Spiele, sowas wie Splinter Cell und so. Das basiert ja im Grunde alles auf diesen Ideen.
Ja. Ne? Also das
da habe ich auch ein paar Screenshots hier gemacht.
Ah, okay.
Ja, der saß nämlich neben mir, der Herr Frenkel, und hat immer gemeint, ey, ich brauche mal kurz. Oder wir haben nachts um zwei noch da gesessen, so klick, klick, klick.
Oh Gott. 90%
hat's
bekommen.
Haben wir nicht so oft vergeben mit der PC Action so hohe Wertungen, aber das Spiel hat's verdient.
Ja. Das ist und direkt ist wieder die nächste Doppelseite.
Hm.
Bus. Sie Bus. Ach, Busenfreundin. Tomb Raider 3.
Die Busenfreundin, ja.
Ja.
Lara Croft. Ja, Tomb Raider 3 im Test. Also es war ja mehr so, Tomb Raider war auf PlayStation und so weiter, also auf Konsole eigentlich größer als auf dem PC, aber dennoch die bessere Fassung gab es halt auf dem PC. Alleine schon wegen den Auflösungen.
Ja, natürlich.
Aber es hat sich halt immer furchtbar gesteuert. Aber gut, ich weiß noch, Eidos hat damals ein bisschen Geld dafür ausgegeben, dieses riesige Pin-Up-Plakat ins Heft mit beizulegen.
Das glaube ich. Das glaube ich. Ich will nicht um den heißen Pizzabrei herum kommentieren. Ja, Tomb Raider 3 bietet zu wenig, um richtig neu zu sein. Ja, das ist eher eine bessere Mission. Ja, das ist schon. Ja,
aber da siehst du auch, 82% ist jetzt nicht so die Überschallwertung.
Nee, gerade für einen Tomb Raider ist das schon. Oh, nächstes ein Spiel aus. Ich will jetzt nicht sagen deutschem Hause. Damals waren die, glaube ich, nämlich schon in San Francisco. Ach, genau, von Factor 5. Rogue Squadron. Star Wars. Ja.
Aber das war auch so ein Ding, das war auf dem N64 eher so das Spiel, das du da haben musstest. Auf dem PC war es okay.
Ja, hat ja auch 72 bekommen. Ne, aber da ist noch ein Bericht, da sind sie damals rübergezogen. Hier, Holger Schmidt, Rudi Stemper, der auch schon wieder zurück ist. Und
Kalifornien, San Rafael.
Ja, wieder ein Drachenspiel, Ashgan. Das
und bist du schon weiter? Mehr. Moment, wo bist du jetzt? Auf welcher Seite?
Ich bin jetzt gerade 96, wir kommen gleich Ashgan. Zu.
Sagt mir auch nichts.
Heretic 2.
Oh ja.
Das war ja, Heretic war ja auch so eine Reihe, die damals sehr, sehr bekannt war.
Auch eine lustige Überschrift. Elfkampf.
Ja.
Du hast halt vom Zehnkampf und hast vorne ein Elf drauf. Jetzt ist es Elfkampf, jetzt wie er da so seinen Pfeil wegschießt. Finde ich lustig. Ist bestimmt vom Harald Frenkel bestimmt wieder. Oder?
Ist ein Harald Frenkel Test und 87%. Und dann kommen wir, naja gut, jetzt doch nicht dein erster, also jedenfalls dein erster abgedruckter Text war Spielwelt. Aber das andere war Global Domination.
Mein erster Test.
Dein erster Test, genau, dein erster richtiger Test.
Global Domination Action. Überschrift Kriegsspiele. Und wie gesagt, weil damals noch kein Foto von mir vorlag und das nicht mehr gemacht werden konnte vor der nächsten Ausgabe, wurde das einfach unter falscher Flagge als ein Artikel von Christian Müller veröffentlicht. Aber er hat es ja gelesen, also er hat es alles abgesegnet, war für ihn schon okay. Ja.
Ja, sonst hätte er das ja nicht gemacht, nur so, um Gottes Willen, Hesse, was schreibst du
da? Ja, ja, gut, andere Magazine haben sowas öfters gemacht, bei uns kam das eigentlich nicht vor. Also das war schon eine Ausnahme. Wir hatten später mal so einen Gag mit, da haben wir uns gedacht, oh, jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir haben uns eine Redakteurin ausgedacht, die gab es gar nicht wirklich.
Oh.
Ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon verraten oder später?
Machen wir dann später.
Okay, ja, und dann hat zum Beispiel Rainer Rossiert mal als diese Redakteurin Artikel geschrieben. Das war lustig, haben wir aber nicht, also wir haben es nicht jetzt völlig ausgereizt, es war nur mal so ein kleiner...
Nein, kleiner seid ja du und der arme Ahmed, seid ja auch nur auf eine Mädchenladen gegangen als...
Nein, ich meine jetzt das mit den mit der erfundenen Redakteurin. Aber hier war es halt wirklich rein aus dem Grund, weil noch kein Bild da war und man nicht Leser mit Fragezeichen Fotos verwirren wollte. Aber mein erster Test. Was Sean Connery in seinem letzten James-Bond-Streifen sagt, niemals nie vormachte, wird nun auch PC-Spielern möglich. Wer auf Stromstöße verzichtet... Weißt du, wie in dem Film, ne? Den lebt Psygnosis zu einer Partie Welteroberung für den kleinen Machthunger zwischendurch ein. Birgt Global Domination das SDI-Konzept der Zukunft?
Ja, Psygnosis, auch so ein altes Softwarehaus, was glaube ich noch bis zu Anfang der 2000er geschafft hat, aber dann halt...
Ja, Psygnosis wurde ja gekauft von Sony, deswegen haben die am Schluss dann auch nur noch PlayStation-Spiele gemacht. Aber bekannt wurden sie damals... mit Amiga im Grunde. Ja. Und die haben ja auch diese ganzen Spiele von DMA Design und Reflections und so herausgebracht. Lemmings.
Let's go.
Ja, super. Shadow of the Beast. Und es gab ja alles bei Baron von Psygnosis. Obliterator.
Diese Doppelseiten macht mich gerade fertig.
Welche Doppelseite?
Knochennah.
Du willst schon wieder meinen super ersten Test überspringen, wo ich mir...
Hey, 60%, also bitte.
Ich habe mir so Mühe gemacht, guck mal. Da gab es sogar Zwischensequenzen mit echten Schauspielern. Das war damals total hip, so im Stile von Wing Commander 3, weißt du?
Ja. Schöne Zwischensequenz bei der blonden Captain Roberts hat Tactical Response Officer Orion zunächst keinen Erfolg. Also hinterher macht er sie klar oder was?
Habe ich vergessen. Weiß ich wirklich nicht mehr. Es ist lange her. Es ist jetzt, wann war das? 24, das, ja, nee, Moment.
Nee, also bitte.
Nee, Quatsch. 21, über 21. 21,5. Ja. Vor 21,5 Jahren habe ich dieses Spiel getestet. So alt sind wahrscheinlich nicht mal alle, die gerade diesen Podcast hören. Ich habe es halt so mit 2 Jahren habe ich es getestet.
Ja, hättest du gern.
Na gut, Apes Exodus. Ja. Nächste Seite.
Ja, genau.
Oddworld.
Genau, und Knochennah, was wie Knochennah? Ach, Knochenarbeit. Das ist mit diesen Doppelseiten, die machen mich gerade fertig.
Ja, aber vielleicht sollten wir uns... Ach, ich hoffe, dass ich irgendwann wieder meine Mutter besuchen kann und an meine Hefte komme, weil im Heft blättern macht schon noch mehr Spaß, als jetzt durch ein PDF zu scrollen.
Ja, schon, ne, aber...
Aber ich stelle fest, Sven...
Wenn du mal wieder bei deiner Mutter bist, dann nehmen wir mal bei deiner Mutter auf.
Ja, können wir machen. Aber du, ich stelle auch fest, dass wir in der Ausgabe sehr, sehr viele Sachen... drin haben, die eigentlich mehr so als Konsolenspiel bekannt wurden. Also auch jetzt hier Apes Odyssey ist ja auch, also Apes Exodus ist ja auch ein PlayStation 1 Spiel gewesen.
Ganz, ganz ehrlich, habe ich gar nicht als PC-Titel in Erinnerung.
Es kam fast, also nicht alles, aber fast sehr vieles kam auch für den PC raus.
Ja.
Und dann auch, wie gesagt, alleine durch die Möglichkeiten der besseren Auflösung war es im Grunde am PC auch geiler.
Ja.
Nur halt hast du halt das Problem, dass es oft abstürzt am PC, diese ganze Kram. Also das war, das ist der Riesennachteil. Es läuft einfach auf der Konsole, läuft es, wenn es läuft, und auf dem PC ist jedes Gerät anders.
Ja. 82%.
Ja. Ja.
Ich glaube, das war auch so der Wert. Ja, und jetzt, das ist so ein bisschen, eine Ära geht zu Ende, Grimfall. Ich meine, es müsste auch wirklich das letzte gewesen sein.
Also, ja, ich glaube auch.
Warte mal.
Ne? Hat auch ein PC Action Gold bekommen, unsere Auszeichnung damals.
Und als hätte es jemand vorausgesehen, ein schöner Tod.
Ja.
Als Headline. Das ist so im Nachhinein betrachtet, ist das schon so ein bisschen.
Aber da natürlich gewählt, weil der Sensenmann im Bild ist.
Ja, natürlich. Natürlich. Ne? Also hat ja auch eine Neuauflage bekommen, ich glaube jetzt vor ein, zwei Jahren. Ist 90%, ja, das ist. Ach, und das ist echt so schade. Es ist echt. Echt so schade.
Aber hier ist, glaube ich, auch bei der PDF-Erstellung was schiefgegangen, weil wenn du dir jetzt guckst, da gab es ja öfters mal so einen Kasten PC-Action-Prüfstand, wo du nochmal komprimiert die Technik und solche Geschichten gegenübergestellt hast. War immer super aufwendig, diesen Kasten zu machen. Mit Pro- und Kontraliste und alles Mögliche. Hast du ja immer so einzelne Aspekte rausgegriffen. Und da werden irgendwie die Überschriften der einzelnen Kästen in dem Kasten nicht richtig angezeigt, oder?
Ja, das kann sein. Das kann sein, dass es einfach zu klein war oder dass er das nicht erkannt hatte. Das ist halt auch, wie gesagt, das ist eine, also ich muss schon echt sagen, das ist super gemacht, das ist eine Heidenarbeit, sowas zu erstellen. Und dafür so ein Magazin, was, wie du schon sagtest, irgendwie 240 Seiten hatte.
Aber einfach eigentlich war es, glaube ich, nicht nötig, weil bis zum Jahr 2000 irgendwas wurde das auch bei Computec verkauft. Die haben nämlich so Jahressammel CDs gemacht, wo die ganzen PDFs drauf waren.
Oh, vielleicht sind es ja.
Ach so, dass Computec schon da Mist gebaut hat.
Ja, das kann ja sein. Kann gut
auch sein, ja.
Da lobe ich den hier.
Selbst geklaut.
Und selbst,
ja, das wurde dann irgendwann eingestellt. Der Mitarbeiter, der hat das auch nur so quasi nebenbei gemacht und im Grunde als Archiv für den Verlag selbst, und da man dann noch ein bisschen mit verdienen konnte, hat man es dann einfach gerade auch veröffentlicht.
Ja. Ja, sehe hier, in vielerlei Hinsicht stellt Grim Fandango so ziemlich alles in den Schatten, was sich in letzter Zeit auf dem Adventure-Markt tummelte. Monkey Island 3 hatte damals 88%. Dem Hauptkonkurrenten aus dem Hause LucasArts hat Grim Fandango die komplette komplexere Story, die größere Spieltiefe und die innovativere Technik voraus. Während Floyd durch ein unpraktisches Interface und unfaire Puzzlepunkte einbüßt. Rent a Hero ist ein nettes Einsteiger-Adventure, recht linear und weit weniger fordernd. Na, also das, tja, wie gesagt, der letzte Teil der LucasArts-Geschichte.
Ja.
Und das ist aber echt eine krasse Ausgabe eigentlich so. Also deshalb hängen wir da, glaube ich, auch gerade so lange dran, weil es immer wieder Titel sind, die entweder Geschichte geschrieben haben, wie jetzt zum Beispiel auch das nächste Baldur's Gate.
Oder Global Domination.
Oder Global Domination auf jeden Fall.
Das muss ich mir unbedingt nochmal, es gibt auch eine PS1-Version davon, aus Nostalgiegründen einfach mal besorgen. Ja. Oder vielleicht hört ja gerade jemand, dem ich es abkaufen kann, meldet euch mal.
Ja, wahrscheinlich bei deinem Glück ist es irgendwie einer der rarsten Titel oder
nee,
so.
Nee, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Ich habe sogar einmal ein paar Jahre später, da habe ich mich voll gefreut, da bin ich über einen Flohmarkt gegangen mit jemand und da lag ein Global Domination da am Boden und ich so, guck mal da, das habe ich damals getestet.
Ach geil, genau. Ja, aber wie gesagt, jetzt das nächste, Baldur's
Gate ist natürlich auch heute noch ein echter Klassiker.
Ja.
Absolut.
Und
auch der zweite Teil vor allen Dingen, aber der erste, Hammer. Cool, dass der in dieser Ausgabe drin ist. Ein schönes Rollenspiel.
Die Schatten der Türme sind statisch und wandern nicht mit der Uhrzeit.
Ja, was ich eben schon gesagt habe, das ist eine BIN, eine Bild-In-Schrift. Ja, und da wird jetzt innerhalb des Riesenscreenshots erklärt, was da los ist.
Ja.
Finde ich immer, oder fand ich immer super cool, sowas machen zu können.
Ja, doch, das Das ist ja auch hier, genau, stimmt, das hat ja mehr, einen Mehrspielermodus gehabt. Mit Videosequenzen und ja, das hat auch Einzelspiel 88, Multiplayer 90. Also auf jeden Fall gigantisches Rollenspiel-Epos mit Mehrspielermodus. Ja, das war ja auch mächtig. Da bist du ja auch. Also da konntest du ja, glaube ich, echt locker deine 100 Stunden mit drin verbringen. Ne, also das ist schon echt. Das war schon auf jeden Fall ein krasser Titel. Und es ist halt, wie gesagt, krass, dass dieser Titel heute auch noch gut dabei, dabei
ist. Das ist auch ein Spiel, ja, das ich hier auch bei mir wirklich privat noch im Regal stehen habe.
Ja.
Ich habe ja vieles von damals hinter mir gelassen, aber Baldur's Gate, finde ich, verdient es auch heute noch als Big Box im Regal zu stehen.
Ja. Gut, jetzt kommen wir mal, glaube ich, zu den Sachen, die so ein bisschen so hier, Mana, der Weg zur schwarzen Macht, okay. Jetzt kommen diese kleinen Tests. Oh, aber schon, sag mal, direkt drei Seiten weiter und der nächste Klassiker. Aber oh gut, der wurde halt nur mit einer Seite bedacht, obwohl er PC Action Gold bekommen hat. Okay, Fallout 2. Ach, okay. Siehe Test der Fallout 2 Originalfassung in PC Action 1098. Okay, es wurde schon vorher
getestet. Ja, das ist ein Nachtest der deutschen Fassung jetzt, was hier im Heft
drin ist. Jetzt guck mal, jetzt hat der kleine Füssing das auch kapiert. Da steht ja Nachschlag.
Ja, ja, hast die Überschrift verstanden.
Ja.
Also, das war noch sehr rudimentär. Das war so ein sehr großer Font für die Überschriften. Das wurde dann später bei einem Redesign geändert. Vielleicht sogar schon in der nächsten Ausgabe, ich weiß nicht mehr ganz, sodass man da auch längere, also nicht nur das alles in ein Wort packen musste, sondern auch mal ein paar längere Gags sich ausdenken konnte für die Überschrift.
Ja. Okay, jetzt
kommt. Ja, aber Fallout ist trotzdem, es ist krass, wie viele Klassiker in dieser Ausgabe stecken.
Ja, Hammer, ne? Oder wie zum Beispiel ESPN X Gamers Pro. Na gut,
okay. Na gut, ESPN X Games Pro Border ist jetzt nicht so der Klassiker. Also die Sportspiele haben es als Klassiker auch eh schwer. Ja. Und irgendwelche Extremsportarten sowieso.
Ja, Strategiespiele hier, The War of the Worlds, okay. Mhm.
Aber das Schöne war, dass damals ja die Action, wie auch die anderen Magazine es versucht haben, dann noch den kompletten Markt abgedeckt haben. Also da gab es jetzt nicht jeden Tag 100 Spiele, die bei Steam rauskommen, sondern es gab nur die Spiele, die verpackt im Laden stehen. Und wir haben von den Publishern, sind wir ausgestattet worden mit, sagen wir mal, 90% und die restlichen 10%, wo der Publisher zu klein war oder wo sie es verheimlichen wollten, dass sie es rausgebracht haben, weil es einfach mies war, die haben wir gekauft und trotzdem getestet. Das heißt, in dieser Ausgabe, wenn da mal 2-3 Spiele durchgeflutscht sind, mag passiert sein. Ja, aber ansonsten hast du einen kompletten Marktüberblick gehabt mit so einem Magazin.
Ja. Stratego. Und jetzt kommt, das fand ich auch interessant, der Test zu FIFA 99, das natürlich immer noch, hat kein PC Action Gold gekriegt, okay.
Vielleicht wird es vergessen. Oh, ich weiß es nicht. Was hat es denn? 86 hätte eins kriegen müssen, weil.
Ja.
Nee, hätte nicht. Also es gab keinen Zwang. Also manchmal hast du auch gesagt, was bei so Sportspielen vorgekommen ist. Vielleicht, ich glaube, in dem Fall war es auch so. Müssen wir mal reinlesen, ob es hier noch erklärt wird, dass es zwar eine hohe Wertung kriegt, aber weil es so identisch zu den Vorgängern ist, hast du gesagt, es verdient kein PC Action Gold. Also es war keine Pflicht,
Richtig.
Ab 85 oder sowas ein Gold zu vergeben, sondern es war eine besondere Auszeichnung.
Ja, ja. Da geht man nämlich auch ein bisschen drauf ein, dass halt FIFA 99 ja mehr oder weniger, also die Sache, für die heute ja FIFA weiterhin kritisiert wird oder eigentlich fast jedes Sportspiel die Neufassung kritisiert wird, dass es ja in dem Sinne nur ein Update ist. Ne? Also hier wird ein bisschen auf die Unterschiede eingegangen zu Frankreich 98, das war das Spiel, das vorher erschienen ist. Drei der Spiele der FIFA-Reihe in gerade mal 12 Monaten, kann das gut gehen oder wird da nur Abzocke am Kunden betrieben? Ne? Mitnichten, es kann gut gehen, sehr gut. Also, die haben ja, hat ja eine super Bewertung bekommen, ne? Also Multiplayer 92, das war ja so ein Ding, was ja dann auch in den Vordergrund auch online dann gestoßen ist, ne? Also das, ne, das ist ja schon.
Ja, also objektiv, wenn du, wenn es dein erstes FIFA ist, das du einlegst, ist es ein super Spiel. Und wenn ja, du halt klar. den Vorgänger schon hast, ist es halt ein bisschen lame gemacht von EA.
Ja. Ja. NBA, Live 99 hat 90%, also da haben sie auch natürlich.
Ja, die waren auch PC. Immer super. Also die ganzen Sportspiele von EA sind ja auf sehr hohem Niveau.
Ja, natürlich, das ist ja also auch hier, heute die FIFA, die sind ja nicht schlecht. Aber dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Simulation hier. World War II Fighters.
Ja, schnell weiter, bitte.
Mit Nudeln al dente.
Ich mag ja 2D-Shooter Apache. Mit so Flugzeugen, aber Simulationen oder hier so 3D, nee.
Doppelpack, Apache, Havoc, 74%. Wargasm, okay, da hat sich ja der Titel ge... Truppenspiel, ja, das können wir auch mal so nennen. 83%. Jetzt muss er gerade. Oh, jetzt kommen die so kleinere
Tests. Ja, das sind meistens die, die nicht so spannend waren oder.
Ja. Oder wo es schon mal was gab hier. Ja. Lords of Magic Special
Edition. Also einfach so, um diesen komplett Überblick zu geben.
Ja.
Hast du dann auch nicht so ewig gezockt. Also die musste man jetzt nicht alle durchspielen oder so.
Ja, Grand Touring.
Aber Clover zum Beispiel gab es ja auch N64 und PS1. Ja. Also teilweise auf Konsole. Waren das ja auch durchaus bekannte Titel, die dann hier so drin sich finden?
Ja, hast du hier jetzt Scars tierisch abgefahren?
Rennspiele übrigens, wo ich sehe auf den nächsten Seiten, Grand Touring und so. Rennspiele waren damals auch ein sehr großes Thema und da habe ich auch super viel getestet, weil das war so ein Genre, das mir dann zugeschustert wurde.
Ja. Oh, hier, Minitest, Centipede, eine Neuauflage eines Klassikers, also damals schon so eine Asteroids auch nochmal, aber halt ganz schlechte Bewertungen halt, weil es halt einfach so billig Dinger waren. Und dann, okay, jetzt, gut, ich würde mal sagen, die Spieletipps gehen wir jetzt nicht durch, ne?
Nee, die Spieletipps brauchen wir nicht durch.
Wollen wir die Lösung mal besprechen und gucken, ob da irgendwelche Fehler drin waren? Nee, ich glaube ja nicht.
Naja, aber das waren schon coole Tipps, weil die wurden ja von der Redaktion auch selbst gemacht. Das war jetzt, eine gute Zusammenarbeit auch mit den Entwicklern. Und da es damals im Internet sowas noch nicht so gut zu finden gab, beziehungsweise oft auch nicht grafisch aufbearbeitet, sondern nur als reine Textliste irgendwo aus Amerika, war das schon eine coole Geschichte.
Ja, du hast ja hier, wie gesagt, also Komplettlösung schon drin, hier Grim Fandango und so weiter. Das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Und dann hast hier die Rubriken Leserbriefe, aber damals waren sie auch, glaube ich, noch nicht so humorvoll. Ne?
Moment, wo kommen die denn auf welcher Seite?
Oh, Frauenfragen 2.
Welche Seite? Oh, hier,
ach, da wird so ein bisschen eingegangen. Ach,
hier gab es noch Cheats. Oh, das waren so schön, dass es noch Cheats gab. Centipede, Small Soldiers, Caesar, Death Cards, Populous, The Beginning. Geil. So, aber jetzt sag mal.
Ach, guck mal, hier die Hotlines, Telefonnummern.
Ja. Aber auf welcher Seite bist du denn, Sven? Hallo.
Ach so, ich bin ja schon die Tipps durch hier. Ich bin jetzt bei den Hardware-Tipps und bin jetzt auf Seite 230 den Bestseller.
Ja, und damit hast du 230, ja genau, okay. Ja. 230 ist gut. Diese Seite, diese Rubrik, die habe ich später dann auch mal betreut. Das hat immer super viel Spaß gemacht. Dann auch so, ich habe sogar so Prozentwerte dann angegeben und wie es hoch und runter ging mit den Spielen und sowas.
Ach, schön. Das ist ja, guck mal hier, Bestseller, das ist so krass, da hast du dann die Listen von Kaufhof gekriegt, Karstadt, Games for You.
Ja, später auch Amazon Joysoft. Dann und sowas.
Ja, das ist dann hier, so Play the Games. Ja gut, da kann ich verstehen, dass Topware dann erstmal gegen vorgegangen ist, weil du hast hier Bestseller Play the Games, Electronic Arts, Play the Games, Electronic Arts und Gold, dahinter Gold Games von Topware.
Na gut, die sind wahrscheinlich aber auch früher rausgekommen ist ja klar, dass wenn ein Spiel jetzt neu erscheint, es mehr verkauft als eins, das schon ein paar Monate draußen ist.
Nein, nein, ja, ja, gut, das sind ja diese Sammlungen gewesen. Aber du siehst halt auch einfach, dass so eine Sammlung sich bei einem Händler wie Kaufhof oder so Joysoft besser verkauft, als jetzt zum Beispiel bei einem Games for You, das wäre mal eben so ein, der auf die Zielgruppe ist. Da hast du dann hier Tomb Raider 3, Half-Life, hast du da drin. Na, also das ist schon krass.
Ja, aber am spannendsten später vor allen Dingen, das ist, kommt hier jetzt noch nicht so raus, fand ich immer diese Leser-Charts.
Ja, das ist Kommandos. Ja,
was die Leser selbst wählen, die konnten dann so Postkarten uns schicken und dann Namen draufschreiben und auch E-Mails. Ich habe das dann später immer alles schön ausgewertet. Da kamen jeden Monat ein paar hundert Stimmen immer zusammen. Und hier bei den Lasercharts aktuell Commandos, Age of Empires, Need for Speed 3, Anno 1602, Unreal, StarCraft, Colin McRae Rally, Maiden Magic 6, Frankreich 98, das war so ein FIFA-Ableger, und NHL 99. Ja, genau. Also schon eine coole Liste.
Ja. Gewinner der letzten Ausgabe, Wolfgang Schmidt, erhält ein Siedler 3 spielen.
Das ist ja, wir haben immer das Spiel des Monats verlost.
Ja.
Und
das ist super.
Oder den Test des Monats. Und weiß ich auch noch, habe ich dann immer bei den Publishern angerufen und so ein Ding angefordert für den Leser. Die haben sich immer total gefreut.
Das glaube
ich. Und hier diese Spielereferenzen, die da drin waren, das waren, die wurden von der Redaktion bestimmt nach Wertung. Also wir hatten eine große Tabelle mit allen Wertungen. Und das war auch eine Besonderheit von PC Action. Das war eine allgemeingültige Tabelle, die wurde jeden Monat aktualisiert mit den Wertungen, wie man sie jetzt geben würde. Ja? Das heißt, wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt, ein neuer Ego-Shooter, und du würdest vom Gefühl her sagen, das ist ein 90%-Spiel, ja? Dann hast du dir diese Tabelle angeguckt im Bereich Ego-Shooter, also Action, und hast geschaut, okay, was haben denn die anderen da? Also es muss ja immer von der Relation her passen. Ja? Und dann hast du halt einen älteren Ego-Shooter gehabt mit 90%. Und dann musstest du dir überlegen, ist der neue besser als der oder ist er schlechter? Und wenn du gesagt hast, nee, der neue ist durchaus besser als der, dann bist du hingegangen in die Tabelle und hast den alten einen Ticken abgewertet. Ja, dann hast du den halt auf 89 oder 88 oder was auch immer gepasst hat, runtergewertet. Okay. Nur in der Tabelle, das war intern für uns. Ja.
Krass.
Ja. Und dadurch war das, was du da gehabt hast, immer aktuell. Teilweise haben wir das dann auch gezeigt in so Vergleichskästen. Es gab bei Tests dann so Vergleiche, mit wo auch Wertungen drin standen. Da standen dann die angepassten Sachen auch drin.
Ja. Mhm. Krass. Ja, ist interessant. Also Sport zum Beispiel ist eigentlich bis auf einen Titel nur EA drin. Und der einzige Titel, der nicht EA ist, ist Lynx LS 98, also die Golfsimulation von Access Software, die ja irgendwann ins professionelle Geschäft, die machen ja immer noch Golfsimulationen, also die, ich weiß nicht, ob es unter Access Software läuft, aber die machen richtige Golfsimulationen. Also das heißt, auf dem Golfplatz für den Winter, damit du trainieren kannst, hast du dann eine virtuelle Umgebung, also einen großen Bildschirm, eine große Leinwand, und da kannst du dann deine Abschläge und so weiter machen, ne? Und testen und trainieren. Und das machen die zum Beispiel heute. Ja, das ist ja krass. Wie gesagt, Hotlines. Wir können ja mal zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Bomiko anrufen. Das ist ja direkt hier im Nachbarort. Ich weiß nicht, ob die Nummer noch funktioniert.
Bomiko ist ja inzwischen Bandai Namco.
Ja.
Die haben ja auch eine lange Tour hinter sich. Bomiko, Infogrames, Atari, Namco, Namco, ja. Bandai, Bandai Namco. Also,
das ist schon, ja, schon krass. Oh, hier, Sierra Cocktail Vision. Die sind ja in 3i, sehe ich.
Ja, das war Havas. Die haben auch, die sind dann auch später, ja, die haben auch ein paar Namenswechsel hinter sich, sagen wir mal so.
Ja, die haben auch ein bisschen was durch, ja. Genau, die Leserbriefe, wo es dann wirklich darum geht, mit den Models, Die Idee mit den Models ist zwar nicht schlecht, aber den Lesespaß erhöhen sie nicht. Ganz im Gegenteil, sie stören sogar, weil man in den Augenwinkel immer diese Tussi sieht.
Ja, das war halt auch so eine Sache, Models aufs Cover. Das Konzept, ich bin ja eine Ausgabe quasi vor dem offiziellen Relaunch gekommen. Das Konzept war einfach, dass du ein bisschen mehr in diese Lifestyle-Ecke reingehen wolltest. Auch um dich von so Magazinen wie PC Games und GameStar abzuheben, die ja da durch mehr Geld auch und den besseren Erscheinungszeitpunkt den Markt schon besetzt hatten. Und du willst halt auch nicht immer nur von den Krümeln leben. Und deswegen war da ein Versuch, das zu machen. Ich persönlich fand das mit den Models auch nicht so dolle. Also wenn es gepasst hat und zum Beispiel so ein offizielles Trakan-Model am Start war oder damals auch Julie Strain mit Heavy Metal Fact 2, das ist fantastisch. Da hat es mir gefallen. Aber später hast du dann auch mal Models gehabt, das wurde so hingebogen, dann kam halt diesen Monat kein Spiel raus, wo eins gepasst hätte und dann hast du halt dann irgend so eine völlig unpassend gekleidete Frau, die für Soldier of Fortune auf dem Cover steht und du denkst dir, ja, okay, was anderes wäre vielleicht doch cooler gewesen. Ja. Es war aber auch nicht nur auf Frauen beschränkt, wir hatten ja auch Männer auf dem Cover, es war ja auch hier von C&C, der Kane war ja vorne drauf. Es war einmal Michael Schumacher drauf und danach allerdings, das war die am schlechtesten verkaufteste Ausgabe ever, irgendwie so, weil Schumi wollte keiner haben. Den hat keiner gekauft und danach hat der Chefredakteur gesagt, okay, keine Männer.
Oh krass, weil hier beschwert sich auch eine Frau und sagt, warum gibt es keine Männer?
Ja gut, wenn 85% Männer dein Heft kaufen. Ja,
dann ist klar. Ja. Ja, damit, okay, wir können auch ein bisschen die Hardware durchgehen.
Lass mal.
Sachen TV ist.
Langweilig. Nein, natürlich nicht, aber eine Voodoo 3-Karte brauchen wir heute, glaube ich, nicht mehr bereden. Ne?
Ja. Obwohl teilweise diese Voodoo-Karten heute so selten sind, dass sie teilweise recht teuer geworden sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Voodoo-Karten oder so 3DFX-Karten, genau, 3DFX-Karten sind richtig teilweise teuer, wenn du sie kaufst, wenn sie noch funktionieren sollen. Okay. Da hat es auch sehr interessant.
Hatte ich damals auch einen.
Ja, Control-Apparat, Seite, also richtiges Joysticks für Flugsimulationen, richtig schön, Sängerkneipen, Soundkarten, so, oh Gott, das ist so krass. Soundblaster AWE 32, ja, mit Soundblaster Live, hey, hey, hey. Das ist eine richtig, ja, da ist noch richtig was, Soundkarten im Überblick. Rubriken, die letzte Seite.
Das ist auch immer eine schöne Seite gewesen, weil man da noch immer total viel Kram reinbringen konnte.
Ja, und da ist ja das, was du sagtest, das alternative Coverbild zu sehen.
Stimmt. Da sieht man, ja, also diese Ausgabe mit dem SimCity-Cover, die gab es auch schon mit dem weißen Model-Cover in ausgewählten Geschäften zu erstehen. Und also man sieht es zumindest hier so zwei Drittel davon. Ja, ja. Das ist quasi, das ist ein echtes Sammlerstück.
Mit dem billigsten Lichtschwert. Oh Gott, das hätte man doch. Aber gut, okay. Aber ja, da wusste man schon, okay, da geht die Reise hin. Zum zweijährigen Jubiläum gibt es die neue PC Action ab 20. Januar überall im Handel.
Zum Dreijährigen, oder?
Ach so, upsala. Ja, das habe ich gerade etwas schlecht gelesen. Zum Dreijährigen natürlich.
Ja. Das macht auch und guck, Sinn. Und oben, da siehst du auch ein Bild von vom Computerspielemuseum in Berlin. Das gab es nämlich damals gerade schon so.
Krass.
Da ist auch der Andreas Lange noch drauf und lustigerweise auch der Markus Wilding. Ein junger Markus Wilding. Sehr schön. Der hat auch viele Jahre PR gemacht, war auch in den USA und ist heute für einen Ableger, also Private Division von Rockstar Take-Two quasi zuständig und macht da einen sehr guten Job.
Ja, der Name sagt mir halt auch noch was.
Der hat auch meinen Ex-Kollegen, den Peter Langhofer, eingestellt.
Ach, okay, krass.
Die sitzen da zusammen in München.
Krass, krass, krass.
Ja, ja.
Ja, besser als Unreal. Mit Turok 2 Seeds of Evil scheint Acclaim ein echtes Action-Hass im Ärmel zu haben. Eine Civilization ohne Sid Meier sieht ganz so aus, als ob Activision das hinkriegen würde. Hui, ja, krass.
Das war's, ja.
Genau, du wolltest ja noch zwei Magazine, deshalb nehmen wir jetzt das zweite noch vor. Nein, also wir haben jetzt gerade wirklich 2 Stunden 12 Minuten aufgenommen.
Ja, aber du warst ja kurz weg, wo wir noch was rausschneiden. Oder du.
Ja, die 3 Minuten.
Ja. Naja, gut, es sind aber auch, der Umschlag ist jetzt nicht mit eingescannt, 260 Seiten. Ja. Vielleicht war sogar noch eine Werbung da, da hast du 262 oder 2 Werbungen. Ja. Ja, keine Ahnung, damals wurde ja noch Werbung geschaltet in Printmagazin.
Also die PDF ist 180 Seiten stark und das Magazin hat irgendwie 200, wie du schon sagtest, also da fehlt einiges, was halt wirklich die Werbung
ist. Und ne? Du hattest echt auch viel damit zu tun. Also so viele Seiten füllen muss man erstmal machen. Und diese Werbung, da war ja auch, also die Abo-Werbung und sowas, die man ja auch selbst macht, die fehlt ja jetzt dann auch. Das ist ein bisschen schade. Weil ich finde inzwischen aus chronologisch oder Chronisten-Sicht die Werbeanzeigen schon lustig. Ich mache da ja auch auf Facebook so eine kleine Serie mit einem Fotoalbum, wo ich so alte Werbungen zeige und was die Leute damals rausgehauen haben. Da kannst du heute nur noch mit dem Kopf schütteln. Alleine aus, was da an sexistischem Mist veröffentlicht wurde. Ja, manchmal aber auch lustigen Kram, der da drin ist. Und ach, geil.
Das ist echt schon krass. Ja, da, so Werbung, die du heute definitiv nicht mehr bringen könntest. Ganz klar. Super. Ja, dann gib doch mal Feedback. Also wir machen die nächste Aufnahme machen wir auf jeden Fall die Ausgabe 2 1999, weil das ist ja dann auch die Ausgabe mit dem ersten Covergirl, wo sich das auch ein bisschen
alles... Den zweiten.
Was ihr davon haltet, ich würde das gerne ein bisschen weiter fortführen. Wie wir das jetzt fortführen, ob wir jetzt erstmal ein paar, sagen wir mal, Ausgaben nehmen, die irgendwie einen Wendepunkt gebracht haben, dass wir sagen, wir machen mal 4, 5, 6 Magazine, gehen die durch, oder ob wir es chronologisch machen sollen, sagt einfach, was ihr dazu meint. Ja, gut, danke Jo für diese echt sehr interessanten und teilweise wirklich tiefen Einblicke.
Danke Sven für den Geburtstagsflashback, war wirklich lustig, sich mal wieder an die alten Zeiten zu erinnern.
Ja, ne, und wie gesagt, vielleicht werden wir das dann, also das werden wir weiterführen und wieder Ausgaben, die ich dann nicht veröffentlichen werde und das ist schön, ich dann in meinem Privatarchiv habe und sie mir nachts zum Einschlafen anhören werde.
Aber Hände über die Bettdecke.
Auf jeden Fall, in meinem Alter ist das eben. Ja, also, dann vielen Dank und macht's gut. Tschüss.